Hey Robert.
Na, bist du wieder nicht alleine hier?
Nee, ich habe wieder meine Prinzessin der Sterne mit dabei.
Deine Prinzessin der Sterne?
Ja.
Ja.
Wir haben zu Hause die Handwerker und Bowie.
Was machen die Handwerker?
Die räumen mein Büro um. Das wird jetzt ins Kinderzimmer gemacht.
Ich habe dich geschämt.
Warum?
Weil ich gesagt habe, hätten wir zusammen machen können, ein bisschen rumgebaue und hinter ich schleppe, weißt du?
Ja.
Mal so nicht immer hier Film, Quatsch, die da, trulala. Mal ein bisschen das Werkzeug durch die Wohnung pfeffern.
Ich bin doch eine verwöhnte Influencer-Schlampe.
Dann kennt ihr das mal beigebracht.
Ich mache meine Finger einfach nicht mehr krumm.
Dann hätte ihr gesagt, hier, gib mal einen 12er Maulschlüssel.
Für weltliche Dinge. Nee, Kali hat das alles organisiert. Ich bin auch ganz froh gewesen. Ich war am Wochenende wieder bei Sean David TV und seiner Crew. Ich hoffe, ihr habt alle reingespendet in die Bloodsport-Doku. Wir haben viel aufgenommen. Irgendwann hat die Technik gesponnen. Wir haben über Beastmaster geredet, über Rambo 1, also über die erfolgreichsten Filme aus dem Jahr 1982.
Hat jetzt jemand gefragt, was ihr gemacht habt da? Oder?
Ich will es einfach sagen.
Ach so, okay,
ich möchte ich einfach von meinem
kurz,
Leben
okay.
auch mal ganz kurz was erzählen.
Ja, ja.
Aber wie ist denn bei dir?
Ach nee.
Okay.
Kind krank. Wirklich. Wir waren ja gestern, haben wir Spider-Noir die ersten beiden Folgen geguckt. Dürfen wir nichts drüber sagen. Ich komme raus, krieg so einen Call von Gina mit der Kleine auf dem Arm und sie sieht so fertig aus. Mir ist sofort das Herz in die Hose gerutscht. Ich war sofort so, ich muss nach Hause. Egal was passiert, ich muss jetzt nach Hause. Ich darf nicht mehr hierbleiben.
Ja.
Ja, und seitdem geht's mir leider immer richtig mit. Alle 30 Minuten wird nachts rumgeschrien, weil schlecht geht und so. Und dann geht's mir auch schlecht.
Traurig, deine Geschichte.
Ja.
Aber bei mir ist gerade Forza 5 runtergeladen.
Da hat Jules ein Video hochgeladen, aber ich habe es nicht lange ausgehalten.
Ich habe es nicht geguckt, weil ich gesehen habe, es ging 2 Stunden.
Ja, wir haben es irgendwie angemacht, damit man kurz leid. Zeit hat und dann war irgendwann so, boah, ist das eine traurige Geschichte, das will ich nicht, ja.
Ja, und sonst so? Sonst, haben wir Feedback?
Ich nicht geguckt.
Hast du nicht geguckt. Aber letzte Woche war so auch so eine eher eine Infofolge.
Ja, es war richtig viel CinemaCon.
Ich glaube nicht, dass da jemand geschrieben hat, das war so krass unterhaltsam. Mir hat es den Schlüpper fast über die Kinnlade geblasen.
Ja, ja.
Deswegen.
Wir müssen auch wieder bald Gast besorgen. David ist jetzt dran an der Reihe. Wir haben da eine interessante Idee.
Ich habe gestern einen Vorschlag bekommen, den können wir jetzt mal hier live besprechen. Du weißt noch nichts davon. Der Hardy von Moviepilot hat mir geschrieben, die machen jetzt so ein neues Format. In der Videothek gehen sie rum und gehen durch die Regale.
Wo sind noch eine?
Es gibt in Berlin wohl eine und das ist wohl auch die älteste. Und Moviepilot hat gesagt: So, ey, das Format gibt es ja noch gar nicht durch eine Videothek. Ja,
wir hatten das gemacht.
Unter einem Moviepilot vor vielen Jahren, aber es gibt ja dieses Criterion Closet, wo von Criterion Collection, die laden dann Stars ein und du hast bestimmt schon mal gesehen, dieses Bild, wo dann in so einem ganz engen kleinen Eckchen die DVDs liegen und die fischen sie sich dann raus und sagen ganz kurz was dazu. Das ist eigentlich das Format, so random Kassetten greifen und sagen, oh, den Film habe ich auch schon mal gesehen.
Mhm.
Und er meinte, das sind halt die Besitzer der ältesten Bibliothek in Berlin. Ob wir nicht mal die als Gäste ranholen wollen. Und die Idee fand ich gar nicht schlecht. Weil so noch über das Videothekengeschäft, wie das mal so lief, wie das heute läuft. Ich finde es schon noch spannend. Ich denke mal, du guckst nicht so begeistert.
Nee, Erinnerungen daran. Mein Vater hatte auch mal eine Videothek. Da wurde ich so ein bisschen abgeschoben manchmal, habe ich das Gefühl. Also andersrum.
Ich fand das aber geil.
Naja, es gab eine Zeit, da hat er unter anderem eine Lokalität geführt, irgendwo in Brandenburg. Und da war ich dann am Wochenende mit zu Gast und dann dort. Und da war aber, drüber waren so Zimmer. Da habe ich dann auch gepennt. Und da war aber auch eine Videothek mit dran. Es gehörte mit zu dem Komplex, genauso wie eine Disco im Ort. Long story short, hatte ich dann quasi immer so diese ganze Videothek zur Verfügung, um Sachen zu gucken.
Geil.
Eigentlich ein Traum für dich. Aber ist halt auch immer so... Also auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite bist du halt so, weiß ich nicht, 11, 12, 10 und sitzt alleine und guckst einen Film traurig in irgendeinem Zimmer in Brandenburg.
Das unterscheidet uns total, weil ich habe das geliebt. Mein Opa ist früher mit mir ja losgelaufen und hat gesagt, ja, hol dir 8. Und dann habe ich mir 8 Kassetten ausleihen dürfen und die habe ich dann in meinem Zimmer bis in die Puppen, also bis morgens habe ich die geguckt hintereinander weg. Und das ist halt meine Prägung gewesen.
Genau, ich finde es irgendwo zwischen cool, aber auch traurig. Also wenn ich heute jetzt gerade so als Vater das Bild sehe, wie das, dann denke ich schon so.
Aber gespielt hat mit mir niemand.
Und was weiß ich, siehst du?
Ist traurig, aber ich habe mich dann selbst unterhalten
und
gewusst. Und das hat heute dazu geführt, dass ich bin, wer ich bin.
Ja, aber ich finde immer, wenn man das so sagt, ist das richtig. Aber ich habe dann immer das Gefühl, dass die anderen, wo die Fürsorge ein bisschen fehlte, sagen können, na siehst du, hat ja nicht geschadet, sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist, sagst du ja selber.
Ja, ja.
Und das will ich auch nicht unterstützen. Aus der Zeit zumindest sind mir, glaube ich, 3 Filme in Erinnerung geblieben. Das, wo Gibson alt wird, so schnell, wo er eingefroren war.
Ja, Forever Young.
Forever Young. Dann The Long Kiss Goodnight.
Ja.
Diese Profikiller-Schlittschuhnummer.
Und Gina Davis.
Ich glaube, ich wollte mal Payback gucken, aber habe ich dann nicht geguckt.
Payback, aha. Auch mit...
Alles ist auch viel zu gewalttätig dafür, dass... Videokassette zurückspulen, Gebühren 3,50 Mark ja. und so und Videotheksausweis, Pfand zurücklassen.
Ja. Ich habe jetzt am Wochenende, wo ich auch bei Sean David war, der hat in seinem Set, du guckst ja diese Videos total gerne, dann wirst du das ja wissen, der hat hinten so diese ganze Wand mit alten Kassetten. Ja. Und wir hatten über Beastmaster gesprochen, ja. Den haben wir extra geguckt. Alter Fantasy-Schinken, nicht wirklich gut gealtert. Und hinten stand die Videokassette und ich dachte so, ja genau deswegen, weil auf dem Cover steht so ein muskelbepackter und im Film ist der überhaupt nicht muskelbepackt. Typ und dann so die Tiere daneben, so ein Panther. Im Film stellt sich heraus, ist ein schwarz angemalter Tiger, weil man Panther nicht so richtig gut trainieren kann von einem Tier. Ja?
Ein Tiger schwarz anmalen.
Haben sie tatsächlich einen Tiger, Blackfacing beim Tiger.
Dann haben sie bestimmt fett betäubt, um ihn schwarz anzumalen.
Nee, der macht dann auch so Sachen. Also kann natürlich sein, dass
Nee, ich meine aber, um ihn erstmal schwarz zu kriegen.
Ja, wahrscheinlich.
Bestimmt erstmal betäubt,
vermutlich.
Wie das ist.
Wer weiß, wie giftig das gewesen ist. Auf jeden Fall dachte ich so, daran erinnere ich mich, wenn ich durch die Videothek gelaufen bin. Ich habe damals die Reise ins Ich geguckt und da das Cover ist auch so mega geil. Also das hat viel ausgemacht. Gerade diese billigen Filme, die haben sich so gut verkauft, weil die hatten immer das Glück, einen geilen Cover-Designer zu haben. Und Roger Corman hatte sich das ja zum Prinzip gemacht. Der hat ganz häufig die Titel und Cover an Investoren verkauft, die gesagt haben, boah, das Monster from the ocean floor und da ist da so eine riesige Krake und im fertigen Film ist es dann so aus Holzwolle.
Einfach
und
nur
so
Filmplakate verkaufen. Der Rest ist Schwachsinn. Ey, komm, wie heißt mein Kanal ursprünglich?
DVD-Kritik.
Also, der ist ja auch in der Videothek geboren.
Seid morgen wieder mit dabei.
Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich
um drei.
Hallo, Freunde des Films. Willkommen
zu DVD-Kritik.
Ja, so ist das. Und dann, ja. Und dann gab es auch diese Transition so mit Love-Film, erinnerst du dich? Von Amazon gab es, glaube ich, Love-Film, das, was Netflix in den USA gemacht hat, diesen Film Versand.
Ah ja,
Flatrate-Versand.
Hieß der Love-Film?
Der hieß bei Amazon dann Love-Film und es gab aber mehrere davon. Und das
also
fand
so
ich
wie
auch
Netflix
cool.
auch angefangen hat, dass man sich die quasi im Internet bestellt hat und dann wurden die zugesandt.
Da gab es dann so mehrere Online-Abosysteme, sowas wie krieg einen Film, schick ihn zurück, kriegst 9 oder krieg 3 Filme und hab immer 3 zu Hause, also schick 2 zurück, ja. Kriegst du wieder 2. Und du hattest dann so eine Wishlist und dann wurde quasi immer getauscht, was du als nächstes kriegst. Das war auch nicht uninteressant zu seiner Zeit. Du hattest dann irgendwie keine Überziehungsgebühren. Ja, also spannendes Thema, weil die, glaube ich, auch aus Zeiten berichten. Nee, ist spannend.
Dann sage ich ihm, dass wir die als Gäste einladen. Und wir haben noch einen Gast, ihr werdet es nicht glauben, courtesy of einen Zuschauer, der uns geschrieben hat. Wir sagen noch nicht, wer es ist. Weil er hat auch noch nicht zugesagt, weil ich noch nicht hingeschrieben habe, weil ich mich noch nicht getraut habe.
Ja.
Aber es ist jemand, zu dem ich extrem aufschaue.
Bei den Simpsons gibt es ja diesen Gag mit Lisa S. ins Büro, bitte L. Simpson. Jetzt will ich genau das mit seinem Namen machen. Mach ich aber nicht.
Machen wir nicht.
Okay, was ist mit meiner Stimme heute los?
Das ist einfach, weil du... Das ist
Aufregung, weil Bowie hier
ja,
ist.
Ja, weil Bowie da ist.
Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Bowie.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns einmal mehr bei Koro, dem Online-Shop, wo man jetzt sagen muss, im Mai, da ist einfach der Frühlings-, der Spring-Glow-Faktor da. David, so ein bisschen glänzen, ein bisschen scheinen, hä? Draußen blüht's.
Ich habe letzte Woche als einen der Kommentare unter dem letzten Podcast gelesen, die Leute lieben es, wenn du das Wort Nussmousse sagst. Könntest du das hier nochmal ganz konkret, weil wo passt es besser als bei Koro?
Ey, wenn du so strahlen willst von innen, dir was Gutes tun, Wohlfühlmomente, ne? Da kann man gefriergetrocknete Früchte nehmen, Nussfruchtmixe.
Aber
Nussmus. Erdnussmus, Mandelmus, Cashewmus, Haselnussmus, all das findet ihr im Koro Online-Shop. Genauso wie bei Superfoods. Wenn ihr sagt Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen, alles das morgens in euer Porridge rein oder Energy Balls, Riegel. Leute, gönnt euch selber. Geht raus. Mit ein paar Koro-Produkten bepackt, genießt den Frühling, kommt zum Scheinen. Und dann vor allem beim Einkaufen benutzt noch unseren Code Schwafel5. Schwafel als Wort, 5 als Ziffer und dann spart ihr nochmal 5% on top. Danke an Koro, schalten raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
Werbung Ende.
So, was ist denn los?
Was ist los?
Was ist los, Robert?
Was gibt's Neues die Woche? Leute, machen wir ganz schnell, ist wirklich nicht viel. Geisterhaus, kennst du David, ne? Von
ja.
93 mit Meryl Streep, Glenn Close. Über Meryl Streep reden wir heute ohnehin noch.
Mhm.
Und Jeremy Irons hat jetzt eine Serie die Woche bei Prime Video. Das Geisterhaus. Die Miniserie.
Ne, nicht verwechseln. Es gibt ja so Filme, die das
nicht
Geisterhaus...
Nicht das Geisterschloss oder genau. So. Die Geschichte über mehrere Generationen von Frauen in einer Familie in Chile nach dem Buch von Isabel Allende.
Das Original hätte ich in diese Liste packen können, über die wir nachher sprechen. Mhm. Wir machen nämlich heute mit euch eine Film-Challenge, aber dazu kommen wir später.
Jawohl. Dann auf Apple TV startet Widow's Baby. Ist eine Kleinstadt in Neuengland, die verflucht ist, aber der Bürgermeister will einen Touristen-Hotspot draus machen. Gibt nur so 3 Mini-Teaser und die sind so von der Atmosphäre ganz interessant und gerade bei Serien und Apple TV bin ich auch immer guter Dinge, aber so richtig weiß ich nicht, was sich dahinter verbirgt. Dann der zweite Film, der ein Serienremake bekommt diese Woche ab dem 30. April, Man on Fire.
Was?
Denzel Washington Nummer, jetzt mit Yahya Abdul-Mateen dem Zweiten, also wirklich ein gestandener Schauspieler, auf Netflix die Woche startend. Diesmal, ich glaube, der Film ist in Mexiko, ne? Diesmal ist es in Brasilien. Halt ein Ex-Agent, der sich um eine Teenagerin kümmert, beziehungsweise sie beschützen will.
Also es geht nicht um dieselbe Geschichte.
Doch, ich glaube schon.
Also ich will den Film nicht spoilern, aber so wie der erste Man on Fire ausgeht, kann es ja schon mal Fortsetzung sein.
Nee, Remake.
Ach, Remake.
Wie bei das Geisterhaus, eine Serie jetzt, zu Man on Fire, glaube ich, auch eine Serie. Also zwei Serien.
Achso, du hattest Serienfortsetzung gesagt, aber.
Achso, dann habe ich mich versprochen.
Ja, vielleicht habe ich mich auch verhört.
Der Teufel trägt Prada 2 die Woche im Kino, reden wir gleich drüber. Dann der Wunderweltenbaum, Familienfilm, ganz süß, über so Geschwister, die aufs Land ziehen müssen. Und Andrew Garfield spielt den Papa. Und da gibt es kein Internet, nichts. Sie haben eigentlich keinen Bock. Und dann entdecken sie so einen magischen Wald ringsrum. Das sieht süß aus als Familienfilm. By the way, Glenkill habe ich gesehen. Das ist ein richtig schöner Familienfilm.
Ja,
da rede ich demnächst
drüber. Ja, nervt ein bisschen. Also ich habe auch gesehen, dass Kollegen dem auch 3,5 Sterne gegeben haben. Ich konnte nicht. Ich habe es zeitlich nicht geschafft.
Dann startet ein neuer Film mit Sandra Hüller, catcht mich gar nicht im Trailer, Rose.
Aber da hat sie, glaube ich, einen Filmpreis für bekommen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, kann
sein. Auf jeden Fall.
Das ist doch jetzt erst, du wolltest doch nicht mitkommen.
Oder war es die Berlinale?
Oha.
Schauspielpreis Berlinale?
Schwarz-weißer Indie-Film und sie spielt einen Soldaten, der während des 30-jährigen Krieges, und ich bin jetzt gezielt bei der, auf so ein kleines Dorf kommt und sagt, ey, so ein Gutshof hier, der gehört mir. Und das stellt im Dorf dann viel auf den Kopf, weil eben besagter Soldat sich auch anderen Namen und anderes Geschlecht selber angeeignet hat. Und wie, was, warum wird man in Rose erfahren? Weiß ich nicht. Und dann haben wir noch Swapped auf Netflix, Animationsfilm im Wald. Tauscht ein Vogel und ein anderer Waldbewohner so eine Körpertauschnummer. Sieht auch nicht doller aus. Also die Woche ist...
Mau.
Mama. Ja, weiß ich, diese Miniserien können vielleicht, was der Teufel trägt Prada.
Ja, ey, wir gucken am Mittwoch Mortal Kombat 2.
Hast du den ersten Teil geguckt?
Von
Teufel trägt Prada?
Nee, ich habe gestern Abend noch Apex geschaut. Ich würde gerne noch einen Trailer ins Land werfen. Den von...
ins Land werfen?
Ja, ist doch hier unser Land.
Okay.
Clayface fand ich, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen und dann kam er wirklich eine Stunde, nachdem
wir uns... geschickt? Hast du nicht darauf reagiert? So läuft es bei uns jetzt.
Ja, aber ich hatte an dem Tag auch viel zu tun. Mann, lass mich. Auf jeden Fall fand ich den, so wie wir es beschrieben hatten, wirkt nach Horror, sieht gut aus.
Sieht doch gar nicht nach DC aus. Also wenn du da nicht DC draufklatscht und so, denkst du einfach, krasses
Horror. Ich finde es halt interessant, weil das so eine Figur ist, die ja eigentlich, also die ist aus dem Batman-Universum, aber auch da einer der Schurken... Na, aus der zweiten Reihe würde ich mal sagen, schon einer, dessen Name ich auch kenne, aber also das Massenpublikum sicherlich nicht. Und da es ja offenbar keine Verbindung zu Batman gibt und sie die auch gar nicht herstellen, das ist interessant, dass sie solche Sachen jetzt machen unter der Ägide von James Gunn. Gucken wir mal. Also ich finde, wenn dabei so gute Einzelfilme rauskommen, sage ich nicht nein.
Das brauchst du ja auch nicht. Also wenn das, ich glaube, dieser Bezug zu diesen großen Marken muss ja immer nur dann da sein, wenn deswegen auch der Film gleich 150 Millionen Dollar kostet. Ja. Wenn du aber so einen kleinen 30 Millionen Horrorfilm machst, ist das ja was ganz anderes. Mhm. Dann hilft zwar das DC-Logo und vor allem, da ist ja auch eine Lücke entstanden. Hinter diesem ganzen MCU-Kunterbunt und Humor ist ja so eine große Lücke um das Düstere entstanden. Und
da
insofern,
hast du wieder einen genialen Gedanken, würde ich fast sagen. Ist so.
Ja, ey. Nehme ich an, ist wie es ist. Kommen auch wieder die Wochen, wo du mich einfach nur anfallen lässt. Wollen wir mal kurz über Michael, den Start. Mal kurz?
Ja.
Also stärkster Biopic-Start aller Zeiten?
Ja.
200 und, ich wollte gerade
müssen wir erst
mal addieren. Ja, 97 in den USA, 120 Rest der Welt plus super viele Videos, wie die Leute im Kinosaal ausrasten. Also finde ich auch erwartbar.
Ich bin auch in den Kommentaren zu Tode gehatet.
Ja, das verstehe ich nicht. Ne? Ich lese wieder so, die Kritiker haben es versucht, aber wir haben uns den Film zurückgeholt. Und dann denkst du dir so, Leute, das ist doch völlig legitim. Du bist ein riesen Michael Jackson Fan. Geh dahin und dann dann find's doch toll. Aber unsere Aufgabe ist ja nicht, als riesen Michael Jackson Film den Michael Film zu sehen. Ich verstehe nicht, wie man überhaupt.
Ich bin ein riesen Michael Jackson Fan. Bei mir macht es noch weniger Sinn. Es gibt auch Fans, die das nicht mögen können, weil sie eben davon enttäuscht sind. Aber immer diese, du hast es nicht verstanden, Nummer draus zu machen. Oder generell ist da so, auch da, es muss dann zwei Lager geben. Und es gibt immer so Bubbles. Und in dem Fall sind es die Filmkritiker, in Anführungszeichen, gegen die Fans. Und das ist dann komplett schwarz und weiß. Es gibt nichts mehr dazwischen.
Ich finde es halt so nervig, weil auch die Kritiker, zumindest mein Empfinden für uns, ist, wir greifen doch überhaupt keine Fans von Michael an.
Nö,
kein Publikum.
Nicht.
Und dann merkt man so, dass diejenigen, die den Film lieben, weil sie Michael lieben und das einfach für sich komplett feiern könnten, ne? Für sich pachten könnten, eine gute Zeit. Also es Leute gibt, die eine Notwendigkeit befinden, dann einen Stress vom Zaun zu brechen, der gar nicht da war.
Naja.
Das werde ich nie verstehen. Es ist so schwer, sich einfach nur zu freuen, anstatt sich zu freuen und noch anderen zu sagen, dass sie blöde sind. Naja.
Also ich bin sehr gespannt, weil jetzt natürlich schon die Gespräche über eine tatsächliche Fortsetzung anfangen. Wir wollten ja ganz viele schreiben dann auch, dass es die ja schon gäbe. Nee, der wurde nicht gedreht und der ist auch nicht so einfach zu drehen. Gerade weil dann die Frage ja aufkäme, ab jetzt, also ab Bad fängt es ja an. 1993 kam das ja mit den...
Hey, du bleibst genauso unkritisch. Du machst einfach weiter mit ein paar Konzerten, die gut laufen.
Ja. Dazwischen sagt mal einer, Michael, das FBI hat geklingelt.
Ja.
Mach einfach nicht auf.
Und dann kommt
wieder Musik.
Baby kurz so weit aus dem Fenster gehalten, so leicht angedeutet.
Ja, ja.
Fertig.
Und, ja, ja. Ey, mal gucken. Ey, dann
ich habe den ja auch mit einer Milliarde prognostiziert. Als der Film mit den wenigsten Chancen, aber den ich noch auf eine Milliarde Dollar Chance sehe.
Also ich lese, und das halte ich für realistisch, so Prognosen von so um die 700 Millionen. Weil die Leute eher davon ausgehen, dass es so ein Film ist, der ist frontloaded und das ist einer, der, da würde ich jetzt mal glauben, dass die Leute nicht mehrfach reinrennen. Weil dafür
das glaube ich schon. Bei Oppenheimer glaube ich das nicht und hier glaube ich, gibt es eine Chance, dass Fans sich den 10-mal geben, weil es Michael Jackson ist.
Ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Alle beklagen sich, dass sie kein Geld haben, sagen dann aber, weil die Experience, die bekommst du jetzt halt einmal, aber die bekommst du zu Hause besser, weil du dir ja wirklich Konzertmitschnitte angucken kannst. Und das, was der Film aus dem Leben von Michael Jackson gemacht hat, braucht man das wirklich mehrfach? Weiß ich nicht. Aber klar, kann sein, dass es natürlich auch wieder zu so einem Cultural Event wird. Dann geht er bestimmt über eine Milliarde. Aber ich bin da skeptisch, ehrlich gesagt. Wir reden in ein paar Wochen drüber.
Was dabei rausgekommen ist. Dann haben wir hier auf dem Plan jetzt schon, dass wir über Filme reden.
Ja.
Wollen wir Apex zuerst machen?
Ja.
Letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen. Charlize Theron spielt eine Frau, die ganz am Anfang ihren Partner. Man weiß gar nicht genau, wie viel läuft da. Sind das sehr gute Freunde? Sind die wirklich Partner? Die klettern an einer Felswand hoch, stürmisches Wetter, sieht auch ganz schlimm aus und gefährlich. Und ich meine, aber auch die Effekte sehen ganz schlimm aus, wenn sie die Felswand da hochklettern. Und wir wissen es, Leute, wenn zwei Leute eine Wand hochklettern, fällt einer mindestens runter. Das, sonst wäre es kein Film. Und,
vor allen Dingen, wenn er im Marketing gar nicht erwähnt wird.
Ja, Eric Banner ist am Anfang da und dann war es das auch. Und deswegen ist sie natürlich völlig getroffen und sie ist fertig mit der Welt und muss es verarbeiten. Und 5 Monate später ist sie so auf Selbstfindungskurs und als Extremsportlerin sagt sie, ich habe genug von Felswänden. Ich gehe jetzt durch den Nationalpark, durch die Wildnis von Australien. Wir wissen, Australien ist voller giftiger Tiere. Das Ding ist nur, die Anfangsszene brauchst du gar nicht, weil du kannst auch so als Extremsportler dahin gehen. Es spielt nie wieder eine ernsthafte Rolle. Es wird dann kurz mal so zwar sinniert über Schuld, aber es braucht es zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Nur der Film ist so schon nur 88 Minuten lang und dann wäre der bloß noch 75 Minuten lang. Und trifft auf so ein paar toxische Männer, die sich alle die Finger nach Charlize Theron lecken und sie so, hey, lass mich mal in Ruhe, lass mich mein Ding machen. Und dann ist einer, der ist so semi-nett, aber auch ein Creep und sagt, ey, da gibt's voll die geile Campingstelle. Auf deiner Route solltest du da anfangen und das macht sie auch. Und dieser Typ entpuppt sich aber als Serienmörder, denn an dieser Campingstelle wartet er schon auf sie und dann haben wir so eine Stunde lang Jagd auf Leben und Tod in Apex.
Ja, der ist am Anfang halt tatsächlich ein bisschen langsam, weil wie du sagst, bis auf eine einzige Szene ganz hinten im Film ist dieses Trauma, was sie sich da anlacht, ehrlich gesagt nicht mehr wirklich relevant. Und dann hätte man
da fehlt nur noch ein Toaster, der landet.
Dann hätte man es kürzer erzählen können, aber man traut sich halt heute nicht mehr, Filme noch kürzer zu machen. Sagen wir mal 70 Minuten, sind Filme manchmal früher auch gegangen. Also ich finde den darüber hinaus, aber für das, was er sein will, finde ich ihn gut. Ich mag, dass das ein Survival-Thriller ist, der ab dem Moment, ab dem er es dann ist, hat er so die essentiellen Sachen, die du brauchst. Tolle Landschaftsaufnahmen.
Ich finde aber zu wenig. ich finde, diese Wildnis und die Gefahr der Wildnis ist ja oft nochmal eine eigene Hauptdarsteller. Ne?
Ja.
Auf Messerschneide oder du freust dich ja auf den Brad Pitt Alaska-Film, so wie wir den beschrieben haben, hofft man ja immer, dass die Natur selbst auch nochmal, und das wird sie hier nicht, sie wird eher so eine unwegbare Enge, aber nicht selbst zum Mitspieler. Das finde ich so ein bisschen
weil
schade.
Weil es ja schon eine Bedrohung gibt. Es gibt auch keine Tiere, die dann, ne, obwohl es in Australien spielt, hätte sie ja von 26 Vogelspinnen auch noch verfolgt werden können, aber die sind nicht da. Es bleibt ein Überlebenskampf zwischen Taron Egerton und ihr. Ich finde sie sehr stark. Charlize Theron, habe ich das Gefühl gehabt, hat lange nicht mehr mitspielen müssen in Filmen, sondern war dann meistens irgendwie, ja, die hat ja immer so einen Action-Kram wie den Fast-Filmen jetzt zuletzt mitgespielt und dann mal hier eine kurze Szene in Doctor Strange 2. Irgendwie dieser The Old Guard, der auf Netflix kam.
War schon zweiter Teil, oder?
Ja, der zweite, genau. Aber die verschenkt sich an solche Projekte, in denen sie nichts mehr machen muss. Und hier muss sie das mal wieder. Und ich fand, ich dachte so, hui, Charlize, wo warst du denn? Na, und dann kommt sie in Situationen, die sie halt wirklich nur um Haaresbreite übersteht. Und das sind dann halt manchmal, ne, so auch so Hindernisse, die schwer zu überwinden sind. Und ich dachte so, ja, also da kam auf jeden Fall eine schöne Härte auf in den Bildern. Ne, ist sehr gewalthaltig dann zum Teil. Ich fand ihn sehr stimmungsvoll, also sehr dicht. Gerade in der Mitte gibt es so eine Szene in einer Höhle, die ersetzt dann so ein bisschen das, was ich mir von solchen Filmen eigentlich auch wünsche, ne? Weil der Killer muss ja erstmal so eine gewisse Bedrohlichkeit haben. Der brüllt zwar rum, aber das ist dann immer so ein bisschen Behauptung, aber normalerweise zeigst du das dann dadurch, dass eine so random Opfer reingelaufen kommen. Ja. Sonst wären diese Slasher-Filme ja auch immer früher vorbei, aber es muss natürlich den einen Charakter geben, der klingelt dann, ja, so Polizei kommt vorbei und dann gibt's noch mal jemanden, den man töten kann. Hier löst man es ein bisschen anders, aber das hat für mich richtig gut gepasst. Auch die Musik mochte ich. Da würde ich also nicht meckern. Aber dann ist halt alles irgendwie von Mount Unreal Engine herunter digitalisiert worden. Also es gibt hier wirklich fast kein Bild, in dem nicht nachgeholfen wurde. Und gerade so, wenn man so die Rafting-Sequenzen auf den Strömungen sich anguckt, das sieht man schon deutlich. Also vor allen Dingen die menschlichen Modelle, die sie reingesetzt haben, die haben dann nur einen Bewegungsablauf. Das, wenn man da mal genau hinguckt, das sieht aus wie ein Computerspiel.
Ich finde auch, jegliche Actionsequenz ist unnötig da geschnitten, wenn man sich die beiden anschaut, was die eigentlich können.
Ja.
Ne, was sie in Atomic Blonde geboten hat, was er in Kingsman geboten hat. Und die sind beide fit, die können das beide. Hier ist wieder ganz viel so an Proben und Choreografien. Auch wenn sie aufeinander losgehen, gespart worden, also wo es gar nicht mal die Natur braucht. Ich finde es schön, dass der Film auch so eine fast erzwungene Kooperation an einem Punkt zumindest zur Debatte stellt, durch dem, wie es sich entwickelt, dass es nicht nur ein Gegeneinander sein muss. Da überrascht er tatsächlich auch. Aber ich merke, dass die Figur so langweilig geschrieben ist, die Hauptfigur. Sie hat nichts. Sie hat nichts, wo
nur
ich so richtig.
Ja,
ja, ist ja auch nicht wirklich Thema. Nee. Ne? Kannst du weglassen, an der Felswand runtergeflatschelt.
Aber das brauche ich in einem Survival-Thriller nicht. Also für einen, der zumindest, ne, wo ich so sage, 3 Sterne, gute Unterhaltung, da erwarte ich das jetzt, glaube ich, nicht allzu sehr, weil da schaue ich wirklich der Thrills wegen, der Natur wegen, der Kills wegen zu und der.
Ja, aber die Natur, die gibt's nicht wirklich.
Ja, am Anfang gibt es schon ein paar krasse Shots, finde ich. Also gerade am Anfang. Die Kamera ist echt nicht übel gemacht. Und wenn sie zum Beispiel da einen Wasserfall runterfällt und dann unten im Wasser gefilmt wird, das sieht gut aus. Gefällt mir. Mochte ich.
Das ist ja auch okay. Das sehe ich anders.
Es gibt ganz vieles, wo so eine Ragdoll wurde dann irgendwo runtergeworfen, in Abhang. Da bin ich mir unschlüssig gewesen, ob ich das jetzt gut genug gemacht gefunden habe oder dachte so, oh Mann, früher hätten sie es halt in echt gemacht. Klar willst du Charlize Theron nicht einen Abhang runterkullern, aber mein Gott, früher hat man es dann halt mit einem Stuntman gemacht. Selbst das spart man sich jetzt. Diese Filme werden alle so unnötig teuer, weil es kann mir wirklich keiner erzählen, dass es nicht irgendwo eine Ecke gibt, wo du ohne die Natur zu zerstören in der Lage bist, sowas zu drehen. Ne, weil das ist ja dann häufig auch so ein Argument. Nee, wir retten die Natur, indem wir das durch unsere Serverfarmen jagen, die irgendwo dann wassergekühlt werden müssen. Das sehe ich irgendwie nicht. Das war schon auch mal möglich. Klar, kannst du es machen wie Werner Herzog bei Fitzcarraldo und einen halben Regenwald abholzen. Das ist natürlich scheiße. Oder wie William Friedkin in Sorcerer. Aber da gibt's 100% eine schonende Variante. Und dann sähe es bestimmt auch noch toll aus. Diese Zeiten vermisse ich so ein bisschen. Ich fand den auch also hochgradig unlogisch. Kannst du mir erklären, warum Taron Egerton die wirklich überall gefunden hat? Ich dachte, da kommt nochmal so ein Plotpoint, der hat sich aber nicht eingestellt. Ich dachte so, okay, sie ist jetzt irgendwo runtergefallen, dann ist sie in einen Bach gestürzt.
Ich glaube, er sagt doch irgendwo, dass er schon immer da so rumstromert. Das ist sein Ding. Ist doch so.
Das geht doch gar nicht. Die wird von dem Wasser.
Das ist so ein, ich kenne diese Gegend besser als meine Westentasche. Und dann weißt du, damit versucht man dir doch immer zu erklären, du siehst schon.
Da gibst du einen in der Stürze eine Klippe runter, fällt ins Wasser, wird vom Wasser weggetragen, kommt dann irgendwo an, rennt in eine Höhle. Aus dieser Höhle läuft sie nicht einfach raus, sondern klettert die Wand hoch, weil sie ja so eine gute Climberin ist. Und Taron Egerton steht draußen und winkt ihr dann schon zu. Und ich dachte so, hau, wie hast du das vorher gesagt?
Deswegen liebe ich auf Messers Schneide, Mann. Weißt du, das ist so ein toller Film. Kann ich immer nur empfehlen.
Naja. Finde ich auch. Aber ey, ich würde Apex trotzdem, also für Netflix-Verhältnisse.
Ja, du warst ja auch, ich weiß immer nicht, dieses für Netflix oder für eine Plattform XY, ich tue mich langsam immer schwerer, das zu verwenden. Aber gut,
ja, aber
du warst ja gar nicht angetan vom Trailer. Insofern ist es ja voll die Überraschung für dich gewesen.
Ja, aber in der Videothek hätte ich früher zugegriffen und hätte jetzt mich nicht beschwert.
Ja, da hätten wir dann aber auch aufs Cover eine Armbrust so groß wie und dann wie so Felsen.
Und eine Killerbiene, auch so groß wie ein...
Und hinten so zwei Augen unter einem Stein, die durchleuchten. Ja. Schon so ein Schlangenzungenspitze.
Und Charlize Theron hätte sich schon an den Steinen alle Klamotten zerfetzt. Ja. Und es wären nur noch so riesige Möpse übrig geblieben, die dann aber noch so von so einem Streifen, weil so kannst ja nicht ganz Nacktheit zeigen.
Ja.
So waren die Plakate auch, vor allen Dingen von Roger Corman. Gut, haben wir das geklärt.
Da hätte man Illustrator werden können.
Lass dich mal kurz aufklären über die Hulk Hogan-Doku. Das
war eine Miniserie, richtig, ne? War nicht bloß ein Filmchen, oder?
Nee, es waren 4 Folgen, eine Stunde. Und da muss ich auch sagen, so...
Hast du was Neues gelernt?
Bisschen, also wirklich nur ein bisschen, weil wenn du dir diese McMahon-Doku vor ein paar Jahren oder anderthalb Jahren angeguckt hast auf Netflix, die war sehr, auch schon sehr umfangreich und die hat ja seine Geschichte genauso in den Fokus gerückt, weil er war ja irgendwann das Aushängeschild. Hier sind so ein paar Sachen drin, die habe ich dann nicht gesehen. Es ist auch viel Material, so Kameras, die die Familie auch hatte. Dadurch sieht man ihn auch so in seinem privaten Umfeld. Kannte ich nicht.
Ja, wahrscheinlich hier durch die Hogans und so, durch diese Reality-Shows auch viel zusammengekommen im Laufe
später
der Zeit.
Später dann, aber es ist wirklich so, wo seine erste Tochter geboren wird oder seine Tochter und sich er und Linda Hogan kennenlernen. Irgendwann ist dann wusste ich schon, dass es kommt, dann setzt sich jemand ins Bild im Oval Office. Donald Trump ist in dieser Doku angefragt von Hulk Hogan als Freundschaftsdienst, weil er ihm ja mit so die Wahl geschenkt hat, wie Donald Trump mal sagte. Denn Donald Trump saß ja auch ab und zu mal im Ring und ist auch in den Ring gestiegen bei der WWF. Und deswegen hat er irgendwie so ein besonderes Verhältnis auch zu Hulk Hogan gehabt. Und da dachte ich, es ist so krass. Dieser Typ kann gar nichts Substanzielles von sich geben. Der erzählt dann erstmal, ja, ich habe eigentlich keine Zeit. Ich habe jetzt gleich noch einen wichtigen Call mit Russland. Ich bin hier nur wegen Hulk Hogan. Ja, ist ein toller Typ. Ist ein ganz großartiger Typ. Ist ein guter Freund. Und als er gefragt hat, habe ich natürlich ja gleich ja gesagt. Und dann ist der Clip zu Ende.
Du meintest aber dann auch, wenn mein Doku über dich rauskommt.
Dass du dich dann reinsetzt?
Ja, so kurz.
David ist richtig super gewesen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Und das ist es dann, ne? Also viel Material, aber echt unkritisch. Es wird ein bisschen was angeschnitten, ne? Auch aus diesen Sachen, die dann, es gab ja dann so einiges, was bei ihm aufgelaufen ist gegen Ende. Aber es feiert ihn auch viel ab und ich muss sagen, es ist unterhaltsam, weil das können diese Wrestling-Dokus es ist schon interessant, dass so viele Wrestling-Dokus jetzt kommen, nachdem die diesen dicken Vertrag mit der WWE haben.
Klar, das.
Und da ist halt die Stimmung kommt sofort wieder auf, so WrestleMania 2, WrestleMania 3, seine Matches da und ich dachte so, boah, ja, das ist toll, das ist meine Jugend gewesen und es ist schön, sich das anzugucken, aber nehmt's tatsächlich so, das ist leider extrem unkritisch.
Hattest du auf dem Schirm, dass das rauskommt?
Ja, ich hatte es gesehen, aber dass es dann plötzlich da war, habe ich nicht mitbekommen, deswegen habe ich es letzte Woche auch nicht erwähnt.
Ich habe die Lücke nachgeholt.
Mhm.
Ist gut.
Ja?
Ja.
Schön. Teufeltrick Parler 2.
Hast du zu Hause erzählt, wie du ihn findest?
Ja.
Wie war die Reaktion?
Will sie nicht wissen. Sie meinte, brauchst du gar nicht erzählen, weil, ne, also sie meinte, dass Robert dir vorgeschlagen hat, den ersten zu gucken, ist totaler Unfug, weil du wirst ihn auch den ersten hassen. Und wir werden den zweiten auch lieben, sagte sie. Egal, wie ich den finde, weil sie will da meine Meinung nicht zu hören, weil ich keine Ahnung habe, offenbar von dem Thema. Aber ich habe so in Teufeltrick Parler 2 gibt es einmal so eine Szene, ich glaube, da hätten Holly und Carly mit ganz großem Kopfnicker da gesessen. Da gibt es eine Szene, wo Anne Hathaway erzählt, sie hätte ihre Gucci-Tasche weggeworfen oder so.
Ja.
Gucci-Klamotten. Und dann kommt einer und sagt, wie kann man denn Gucci weggeben freiwillig? Und dann guckt sie so in die Kamera oder daneben vorbei. Die Szene bleibt noch ein bisschen stehen, weil, um das Gelächter im Publikum quasi tragen zu können, weil sie davon ausgehen, dass es ein Riesengag ist. Und ich wette, dass Carly und Holly zumindest sagen, ja, genau, wie kann man nur. Aber bei uns war es Totenstille im Kino. Wie, ehrlich gesagt, die ganze Zeit. Ich fand, es war wenig Lacher da. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich sage es hier schon mal dazu, ich habe diesen Film aus einer Perspektive geguckt, weil ich es jetzt leider nicht geschafft habe, den ersten nochmal nachzuholen. Ich dachte, ich gucke ihn mir trotzdem an und dachte so, der wird vermutlich ja dann auch schon funktionieren. Die besten Fortsetzungen können das. Die holen dich dann auch trotzdem nochmal ab. Wurde im ersten Teil, gibt es da mehr Lacher? Weil hier war ja, das war ja todesunlustig.
Dieser zweite Teil dreht natürlich auf ganz andere Themen. Der erste Teil lebt von einem Fish-out-of-Water-Prinzip. Ne? Also stell dir mal vor, du, womit kannst du nichts anfangen? So, David, der Filmliebhaber, sagt jetzt, scheiße, ich brauche einen neuen Job, weil irgendwas, weil deine Karriere ist hin.
Und, geht zum
und du sagst, nee, du gehst beim Polo. Beim Polo bist du jetzt, weiß ich nicht, machst du was.
Mhm.
Ja, und du kommst dahin und alle so, oh mein Gott, wie der reitet, wie der schlägt. Das und oh, das Turnier 92, der hat sechsmal den, du so, stehst da, okay, whatever. Ja. Ist aber wichtig. Und genau so funktioniert eigentlich der erste Teil. Andy Sachs, die Journalistin ist, wir schreiben, landet bei der Runway, quasi bei der Vogue. Mhm. Und dieses ganze Drumherum mit dieser Chefin und dieses Ikonenhafte von Miranda Priestly ist quasi wie so eine ungekrönte Kaiserin, was sie aber nicht versteht. Ne? Und auch ihr ganzes Auftreten passt nicht in diese Welt. Und damit clashen eben so zwei Dinge, wo sich auf der einen Seite über die Hauptfigur Leute wiederfinden, die auch nicht in der High Fashion unterwegs sind, sich das nicht leisten können, aber einen Zugang zu einer Welt bekommen, die sie sonst aus der Glamour-Welt kennen. Und was dann da aufeinander trifft, die Komik ist einfach die Fallhöhe. Ne? Und das aber auch jemand, der so hoch ist und alles so mit so einer Abscheu nach unten betrachtet, was einfach ihr zuwider ist. Gleichzeitig jemand ist, der aber trotzdem auch seine kleinen Probleme zu Hause hat. In dem Fall geht es dann nämlich um die Ehe und die Kinder. Und da gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo es sich verbindet und im Grunde dieser Abstand schmilzt, je länger der Film geht. Und das macht's eigentlich ganz schön. Und du hast mit Stanley Tucci immer so diesen Vermittler dazwischen, auch hier, die Figur Nigel, der da ewig arbeitet und für beide Seiten da ist. Dieser zweite Teil dreht sich aber sehr aufs Verlagswesen und gar nicht mehr um die Mode und erzählt dann im Grunde vieles nochmal. Gleiche Figuren, die aufeinandertreffen, ähnliche Konflikte, aber so entschärft. Und er ist deutlich weniger lustig, wie ich finde. Und auch deutlich weniger interessant. Wenn ich einen Film übers Verlagswesen gucken will, dann gucke ich die Verlegerin mit Meryl Streep. Ne? Und hier saß ich gestern auch da und war so, worum geht's denn jetzt eigentlich? Das ist alles aufgewärmt. Ich finde auch, und das muss ich sagen, 2006 war so toxisches Verhalten in Filmen deutlich normaler als heute. Und inzwischen, ich fand das früher auch, muss ich sagen, spannend. Ne? Was macht denn Gucci so aus? Was macht so besondere Marken aus? Wo ist da zum Beispiel Hugo Boss? Was hat das alles jetzt mit Donatella Versace auf sich? Warum? Ich hasse, na, wie heißt hier diese Kackmarke, die alle immer tragen wollen, die überteuert ist mit Balenciaga. Balenciaga geht mir so auf den Sack. So, aber unabhängig davon dachte ich, irgendwas muss es mit diesen Moden auf sich haben. Und da war ich auch ab und zu auf der Fashion Week. Und dann dachte ich immer wieder, nee, hier wird was aufrechterhalten, was für mich persönlich so weit weggeht, weil inzwischen bin ich ganz klar auf dem Punkt, dass Luxus in dieser Form ganz oft eine innere Leere ausfüllen soll. Ganz viel, was du mit dir selbst nicht ausmachst, versuchst du mit Luxus dann zu übertünchen. Da nehme ich alle raus, die eine große Leidenschaft für was haben. Also wenn Leute jetzt extreme Uhrenmacher-Fan sind und sich wirklich für das Uhrenmachen und die Geschichte interessieren, sollen sie ihre Rolex tragen, ihre Patek Philippe, whatever. Aber Leute, die sich nur damit schmücken, wo du schon richtig merkst, dass Louis Vuitton dazu gilt, dich aufzuwerten und nicht, weil du mit der Marke eine besondere Verbindung hast. Ich habe da immer so einen traurigen Blick inzwischen drauf. Und das habe ich gestern beim Gucken von der Teufel trägt Prada 2 sehr gemerkt, dass mich das nicht nur nicht interessiert, sondern dass ich auch irgendwo denke, boah, krass, die muss mal jemand in den Arm nehmen. Ich bin bei Luxus sehr, sehr.
Ja, ich habe mich gestern die ganze Zeit gefragt, ob es, also die, ich hatte eine Menge Zeit, um mir Fragen zu stellen. Du hast ja gehört, wie schwer ich atmen muss.
Ich zitiere David, ich habe noch nie so lange darauf mich gefreut, dass ein Film zu Ende ist wie heute.
Ja, dass er gleich zu Ende ist, das war dann noch eine Viertelstunde hin. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, was könnte das Äquivalent für mich sein? Weil ich finde bei Fashion, also so bei dieser High-End-Mode, das fand ich schon immer lächerlich. Ne? Also die Kostüme, die da zum Teil über den Runway laufen, das sieht so bekloppt aus. Und das ist ja, geht ja auch nie in den normalen Verkauf. Ich habe nie verstanden, was das sein soll. Irgendwie hat mir Carly mal erzählt, das ist eher so Trends, die dann gesettet werden bei solchen Events, aber gut. Aber es geht natürlich bei Der Teufel trägt Prada 2 dann auch dann weit um Konsum, um ne, dieses Luxusding finde ich ja auch immer ein bisschen crazy, aber Konsum, 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 Konsum. Und ich dachte so, habe ich eigentlich auch ein Hobby oder eine Liebe zu etwas, das so richtig schön von außen betrachtet bekloppt und bescheuert ist, wo ich viel Geld ausgebe für Sachen.
Das hast du nicht. Bis dahin ja. Aber dann, das ist nicht teuer, was du machst.
Ja.
Beziehungsweise hast du es auch mit zum Beruf gemacht und deswegen kostet es dich nicht viel Geld, weil du über Presseeinladungen das ja quasi auch viel abdeckst.
Ja, ja, ne, weil das auch so hohl ist, so ganz häufig so. Und noch ein Kleid und noch ein Kleid. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht so der Kleidungsbewussteste. Ich muss aber generell sagen, ich hatte auch Zeit, mir während des Films meinen kleinen Spruch zusammenzusetzen, nämlich mein Zitat zu diesem Film. Ich habe keine Ahnung, ob der Teufel Prada trägt, aber ich bin mir sicher, dass sollte es eine Hölle geben, dann läuft dieser Film dort in Dauerschleife. Ich fand den unerträglich. Also es war wirklich die erste Stunde und ich lüge nicht, die erste Stunde passiert gar nichts. Also nichts. Da ist einfach ein Schaulaufen der Figuren aus dem ersten Teil, die, wie du selber sagst, nochmal dasselbe machen, die sich dann wieder treffen und dann immer wieder so Sachen sagen wie, weißt du noch, vor 20 Jahren. Und dann kommt hier und da mal so ein Satz, wo ich immer dachte, oh, das könnte spannend sein, wo dann Nigel sagt, naja, vor 20 Jahren, 2006, da war die Welt noch eine andere. Jetzt gibt's eigentlich gar kein Magazin mehr, das wir verkaufen. Jetzt müssen wir so Online-Seiten verkaufen und Podcasts. Ne? Das Ganze, diese Digitalisierung hat ja mit dem Journalismus ganz viel gemacht. Spannendes Thema, wird aber nicht angesprochen oder beziehungsweise wird nicht weiter vertieft. Nun erwarte ich von solchen Filmen nicht unbedingt so etwas. Na, die müssen nicht alle eine tiefere Ebene haben, weil es ja dann doch alles Fluff-Pieces sind. Aber einen Charakterbogen. Oder eine spannende Geschichte. Und das passiert überhaupt nicht. Am Anfang sagt Nigel zu Anne Hathaway, Mensch, Sie sind aber selbstbewusst geworden. Und was ich aber sehe, ist eine Frau, die die ganze Zeit macht so, ne? Und Meryl Streep läuft dann rum und so. Und dann sie hinterher. Also wie im Affenzirkus. Es ist ganz, ganz krass, weil ich dachte, Anne Hathaway spielt wieder plötzlich Prinzessin. Eine junge, aufgescheuchte, naive, aber lebensfreudige Frau, die kommt dahin und ist dann wieder ganz überrascht, dass der Alltag bei Runway immer noch so ist wie beim ersten Mal. Und daneben steht dann Meryl Streep, die sich an nichts erinnern kann und aber auch keine Charakterzeichnung hat, die ich nachvollziehen konnte. Weil die ist dann erst ganz harsch, dann ist es wieder nicht. Dazu hattest du auch gesagt, dass es ganz anders ist.
Ja, ne? Na, weil sie normalerweise, sie wirkt sehr unangreifbar. Ne? Das Anna Wintour ist ja das Pendant, die haben ja auch zusammen Promo gemacht und wirkt
auch bei den Oscars
halt,
ja auch,
wirkt
ne?
halt absolut, genau. Absolut wie jemand, der unberührbar ist. Und hier ist sie von Anfang an so dermaßen unter Druck, dass du im Grunde die ganze Zeit schon spürst, dass hier jemand irgendwann mal den Staffelstab abgeben muss. Na, und damit finde ich, ist Meryl Streep auch sehr unterfordert. Ich finde krass, wenn du alle Gesichter guckst, dass sie alle wirklich nicht 20 Jahre älter aussehen. Bei Stanley Tucci und Meryl Streep finde ich das extrem krass.
Und Meryl Streep hat sich richtig gut gehalten.
Und Stanley Tucci ist ja auch jemand, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Reihe, ich glaube bei Discovery, also bei Disney Plus, der tut ja durch Italien immer durch die Restaurants. Und sein Bruder hat ja auch so italienische Restaurants, der legt die Filmcrews immer ein. Der ist ein unglaublich liebevoll, leidenschaftlicher Esser und Reiser und Italien sein Ding.
Aber der hat ein unglaublich mieses Händchen für Filme. Ich sehe den in einer Tour in Scheißfilmen.
Ich mag den so gerne.
Von Transformers über The Lovely Bones.
The Terminal.
Es sind ein paar gute dabei, aber es ist in letzter Zeit viel Schrott, finde ich leider. Und der hier gehört halt dazu. Es gibt dann...
The Lovely Bones ist auch in meinem Himmel, ne?
Der ist zu kotzen.
Aber hat der es denn nicht insgesamt ziemlich... gut bewertet?
Ja,
war der Peter Jackson-Film, ne?
Genau, und er wurde ja für den Oscar nominiert und es gilt so als eine der unverdientesten Oscar-Nominierungen.
Ja. Dass wir
auf so Listen oder in so Videos, wo darüber gesprochen hat, diese Oscar-Nominierung.
Ich habe bei Stanley Tucci immer so Michael Stuhlbarg-Vibes, so ein bisschen, so eine ganz eigene
Stuhlbarg
Art.
Stuhlbarg ist besser.
Vielleicht hat er eine bessere Rollenwahl, aber ich finde, die haben so eine Wärme. So eine sehr, sehr, so eine sehr schöne Wärme. Das für mag ich die. Du, ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll mit Der Teufel trägt Prada 2. Das hat für mich ganz wenig mit dem ersten zu tun, außer dass alles irgendwie gleich aussieht, aber sich nicht gleich anfühlt.
Es ist manchmal so absurd, weil ich werde das dieses Jahr wahrscheinlich auch noch haben, dass ich aus einem Film rauskomme, war ja bei Die Mumie, glaube ich, auch ein bisschen so, wo ich rauskomme und denke so, boah, war das toll und alle um mich herum sagen, nee. Und gestern dachte ich dann auch, da kamen dann Bea raus und noch zwei andere, Batz, der sonst immer super kritisch ist von, wie heißt das, Screen. Die fanden den super. Und ich dachte so.
Bei denen ist der Film auch 20 Jahre irgendwo im Kopf gereift
und
hat so Bilder im Kopf, die man auch nicht vergisst. Und muss man überlegen, 2006 kam der raus, da hatten wir ein Sommermärchen hier im Land mit WM Dritter sein.
Krass, ja.
Wie lang das zurückliegt.
Ja, ist lange her.
Und wenn du damals einen deiner Filme gesehen hast, die du gerne mochst, dann guckst du auch anders auf den zweiten drauf. Und
aber
das kriegst du einfach nicht.
Als gestandener Journalist, fällt dir dann gar nicht auf, dass in der ersten Stunde keinerlei Plotentwicklung ist? Das, und die wird dir dann reingezwungen.
Die ist im ersten Teil auch nicht da. Ah. Sie kommt dahin,
aber da verstehe ich.
Sie geht die ganze Zeit einfach nur, das ist wie die.
Aber Fish Out of Water, und zwar zum ersten Mal auch gemacht, in so einem neuen, ne, weil, wo gab es das schon mal, dass jemand in die Mobile-Industrie gekommen ist? Und zwar zur Vogue quasi. Das ist ja schon ein Plot-Element an sich. Das kann tragen.
Wir haben ja dann noch fast die Zeit vom Heroin-Chick, ne? Da sind wir noch kurz so, da sind wir fast noch so in der Paris-Hilton-Zeit und so, ne?
Ja.
Als der erste rauskommt.
Aber hier ist es ja kein Fish Out of Water mehr. Und es ist auch keine neue Welt mehr, sondern sie erzählen dir einfach nochmal dasselbe. Und dann kommt so ein aufgedunsenes Drama mit rein, was dann in der letzten, das sind dann auch nochmal 3/4 Stunde, weil ich dachte so, boah, eigentlich ist es über eine Stunde vorbei, aber Filme gehen ja mittlerweile nicht mehr 90 Minuten, sondern immer halt gleich 120. Auf jeden Fall ist dann noch eine Weile dran und da passiert dieses Drama, was auch sich so ganz seltsam in wirren Schleifen entwickelt und am Ende ins Nichts hinausläuft und er endet dann, wie er angefangen hat. Also das ist alles nichts. Und zwischendrin gab es mal so ein paar Momente, wo selbst ich dachte so, ja, ne, und aber insgesamt ist der einfach Schrott. Ich fand den ganz furchtbar und den ersten werde ich mir jetzt nochmal angucken für mein Just Watch Video, damit ich zumindest ein bisschen Plan habe, aber mir graut's schon.
Ich kann mit dem leider auch nicht viel anfangen. Als ich gestern rauskam, war mir klar, ich fand den deutlich schwächer als den ersten und jetzt einen Tag später.
Ist ja schon wieder aus dem System gespielt,
ne? Ich kann mich an so wenig zurück. Also es gibt nichts, wo ich sage, die Szene wird bleiben.
Ja.
Ne? Die wird, ja.
Aber gab es das im ersten Teil? Ja?
Der Monolog von Meryl Streep hat ja schon mal gesagt über die Farbe Blau und was für einen blauen Polunder sie trägt. Und es kriegt mir auch nochmal einen Moment, der quasi daran erinnert, gegen Ende des Films, an diese Szene, was dann wer anhat und quasi die Bedeutung. Und da geht es auch um das Trendsetzen. Ne? Das ist ja die Kernaussage. Da macht Miranda Priestly klar, dass dieses Blau, wann es das erste Mal aufgetaucht ist, auf welcher Fashion-Show und wie lange es gedauert hat, runterzusicken bis zu deiner TK Maxx Krabbeltasche. Und das ist ja gestern ja auch, ne, wenn Stanley Tucci sagt, oh, guck mal, wen TK Maxx hier angespült hat. Ja, das ist der Humor von Der Teufel trägt Prada. Aber der basiert halt eigentlich auch darauf, sich über Leute lustig zu machen, die sich nicht vielleicht anders leisten können.
Ja.
Also der Film ist.
Was aber okay ist.
Es ist ein sehr herablassender Film gewesen. Ja, aber 2006 ist ein anderes Umfeld als heute.
Das sprechen Sie im Film ja auch nochmal an. Sie sagen ja auch nochmal, dass wir bestimmte Dinge können wir so nicht mehr schreiben.
Ja, aber sie will immer noch so gerne, ne?
Ja.
Sie will eigentlich immer noch so gerne. Und ich mag auch dieses Vehikel nicht. Das gibt's jetzt in mehreren Filmen. War in Balls Up auch so, dass du jetzt, wenn du eine Figur hast, die unsympathisch ist als Führungsfigur, dass du der jetzt von der HR irgendjemand beiseite setzt, der immer sagt, das kann man heute nicht mehr sagen. Das sagen wir jetzt nicht mehr. Und das soll dann lustig sein. Oh, ja. Das ist eigentlich ein innerer Konflikt, den die Figur austragen muss, statt eine zweite daneben zu setzen, die wie so ein Teufel oder Engel auf der Schulter sagt, das darfst du jetzt nicht mehr. Das ist eine schwierige,
ja,
ist keine gute Entscheidung.
Ich finde das auch super schade, das merke ich mehr und mehr, ne, weil also wir beide sind ja nun wirklich so Verfechter davon, so, ne, Dinge, wo man wirklich Leute mit verletzen kann, die sollte man sich sparen, muss man vielleicht sogar auch, aber bei anderen Sachen, wo man auch gerne mal so Schmerzgrenzen überschreiten darf, das wird halt echt nicht mehr gemacht. Deswegen werden jetzt viele auf Scary Movie auch hinfiebern, weil das ist halt, ja, weil das könnte mal wieder so ein Ausrutscher sein.
Genau.
Ich möchte noch eine Sache sagen, weil du Meryl Streep angesprochen hattest. Ich fand das auch besonders schade, diese ikonische Figur, von der du gesprochen hast. Du hast mir hier mehrfach quasi Lust auf Teufel trägt Prada gemacht. Und du meinst immer Meryl Streep, Miranda Priestly, total toll, total ikonisch. Ja. Das kommt auch nicht rüber. Also die hat so ihre Momente und ich finde, sie ist halt einfach eine brillante Schauspielerin. Ich habe im Film wieder gemerkt, wie sehr ich Anne Hathaway scheiße finde und wie sehr ich sie verehre, Meryl Streep. Die ist einfach grandios. Und dann auch in den wenigen Momenten, die sie hat, aber als ikonische Figur kommt sie hier echt nicht durch. Und das fand ich echt ein bisschen schade. Es gibt einen längeren Monolog, wo es mal mehr als nur so eine Grundreaktion von sich geben darf.
Im ersten Teil steht sie da oben, ne? Es gibt zum Beispiel in zweiten Teil eine Szene, wo sie ja so staunt an Hathaway, oh, sie hängt jetzt ihren Mantel selber an. Mhm. Ne? Und das ist auch so ein Ding, ne? Das ist eine Frau, die normalerweise schmeißt er einfach hin, hängt das auf, macht das. Jeder hat nach meiner Pfeife zu tanzen. Und nur dann kann jemand ikonisch sein, wenn alle anderen das auch spielen.
Die Musik übrigens, ich habe lange nicht mehr sowas Liebloses gehört. Auch da weiß ich nicht, ob das im ersten Teil auch so war. Oder wenn es mal ein bisschen temporeicher werden sollte, sind dann auch Schlagzeuge dazu gekommen. Wir sind halt in dem Zeitalter angekommen, wo es keine musikalischen Themen mehr gibt. Es gibt nur noch Teppich. Es gibt nur noch, wir begleiten
auch den... Auch würde ich sagen können, dann hörst du einen Hyundai 3 Trailer und denkst dir so, Alter, was geht denn hier ab?
Ja, aber ich muss schon sagen, dass ein Hans Zimmer ehrlich gesagt nicht so für seine großen Themen mittlerweile zumindest. Mhm. Ne? Der ist ja auch ein Elektroniker. Die hat er zwar schon gemacht, aber... Ich finde bei Dune, der bleibt nicht so sehr im Ohr. Vielleicht gebe ich dem Film jetzt aber Unrecht, weil den Soundtrack vom ersten Teil habe ich dann doch ein bisschen zu viel gehört. Egal. Gut, wir sind durch mit den Filmen, für die wir diese Woche besprochen haben. Aber wir hatten vorher gesehen, dass es echt ein bisschen mau ist jetzt gerade. Wir haben wenig Filme. Und dann hatte ich zufällig im Discord habe ich gesehen, dass da gerade was läuft. Die Leute haben sich nämlich auch wahrscheinlich aus Langeweile gesagt, wir machen eine Challenge. Und es gibt auf Letterboxd das häufig so, dass Leute so den Schocktober veranstalten, wo dann einen Monat lang nur Horrorfilme geguckt werden. Und da wurde jetzt eine 30-Tage-Challenge gepostet. Und diese 30-Tage-Challenge soll Leute im Grunde animieren, so Listen für sich selbst zu machen anhand bestimmter Kriterien. Die lesen wir euch jetzt gleich vor. Also wir stellen jetzt 30 Filme vor. Und bei uns war es so, dass ich das gestern vorgeschlagen habe und Robert hat sich jetzt gesagt, er nimmt Filme, die er schon gesehen hat. Ich habe mir jetzt aber eine Liste gemacht, ausschließlich mit Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, anhand dieser Kriterien. Also wenn ihr mitmachen wollt oder einfach für euch ein paar Vorschläge rausholen wollt. Wir haben jetzt quasi eine 30-Day-Challenge mit verschiedenen Kriterien, damit ihr auch ein paar Filme entdecken könnt und wir mal über was anderes reden können, um diese maue Zeit bis zum nächsten Mega-Blockbuster ein bisschen zu füllen.
Okay, dementsprechend werden wir in die Gespräche kommen und 30 Dinge, beziehungsweise es geht um 30 Tage, an denen man einen Film gucken kann, beginnt an Tag 1 mit a movie, also ein Film von einem Regisseur oder einer Regisseurin, die man liebt. Was hast du genommen?
Ich habe ein bisschen geguckt, weil ich dachte, so David Fincher oder Quentin Tarantino oder Spielberg oder bei Ron Howard hatte ich auch geschaut oder Tim Burton. Ich habe da alles gesehen. So, mir ist gar nichts eingefallen von einem Film, den ich noch nicht kennen würde. Da habe ich ein bisschen geschummelt. Bei Ridley Scott habe ich nämlich Königreich der Himmel oder des Himmels.
Mit Christian Bale, ne?
Genau, das ist Exodus.
Ach so, das ist, mit Orlando Bloom.
Orlando Bloom, genau.
Da soll die Extended, da ist ja die Kinoversion blöd sein, aber die Extended richtig geil sein.
Exakt, und wieder bist du allen einen Schritt voraus, denn die Kinoversion habe ich damals gesehen und fand ihn so, und ständig schreiben mir die Leute, David, du musst unbedingt den Director's Cut gucken, der ist so viel besser. Und ich habe den aber noch nicht in die Hände bekommen, weil es den auch auf den Streamern nicht gibt und ich mir keine DVDs mehr zulege und deswegen habe ich den noch nicht gesehen. Und das wäre so ein Film, wenn ich mir so einen Film raussuchen müsste für Tag 1 von einem Regisseur, den ich mag, würde ich den wählen.
Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob Apple da eine Extended hat.
Aber wo, naja, musste man wahrscheinlich.
Weißt du, wie lang die Laufzeit ist, die
Extended? Gucken. Nee, nicht aus dem Kopf. Und bei Letterboxd wird nur eine angegeben, deswegen, da müsste ich mal recherchieren. Oder aber, wir haben ja hier ein paar Zuhörer, die sich auch auskennen mit Filmen. Vielleicht weiß das jemand, ob es den irgendwo im Streaming-Angebot gibt. Was hast du genommen?
Ich bin natürlich auch bei Spielberg hängen geblieben und habe dann gleich Schindlers Liste genommen.
Das ist so ein Film, den du an so einer 30-Days-Challenge...
Wenn ich ihn nicht gesehen hätte, weil ich dachte ich so, okay, also ich habe gedacht, pass auf, Filme, die ich gesehen habe, aber wo ich dann noch merke, für andere, die was nicht gesehen haben, würde ich was picken, wo ich sagen würde, den musst du gesehen haben.
Den
das
musst
ist eine
du
große
gesehen
Bereicherung.
Haben. Aber was ich meine, ist so am ersten Tag gleich so ein Klopper.
Schindlers Liste nicht aus den, ich denke, ihm, sondern weil es ist einfach ein wahnsinnig starker Film. Und ich finde auch immer wieder gut, den mal so zu sehen und auch, dass Liam Neeson anders kann. Mhm. Finde ich auch einen guten Reminder an diesem Film.
Tag 2, eine Komödie soll gesucht werden. Ja, was
da
würdest du nehmen?
Game Night.
Game Night. Der ist so lustig.
Den kennt kaum jemand.
Ja.
Kaum jemand hat den gesehen. Der ist wirklich, wirklich todeslustig.
Ich habe mir bei Filmen, die ich ja nicht kenne und immer mal schon mal sehen wollte, Frankenstein Junior ausgesucht. Mel Brooks ist ja jetzt gerade wieder, rennt rum und kündigt Spaceball 2 an. Und einen von ihm, den ich noch nie gesehen habe, der aber super lustig sein soll und immer so auf diesen Letterboxd-Rankings läuft, landet, ist Frankenstein Junior aus dem Jahr 1974.
Okay, da habe ich auch nie gesehen. Tatsächlich. Ja.
Tag 3. Ein Film aus einem Land, das du selbst nie besucht hast. Was hast du?
Ich habe das falsch verstanden.
Was hast du?
Ich habe das verstanden wie ein Film aus einem Land, wo du dich sonst mit filmisch nicht weiter besucht, also nicht weit auseinandergesetzt hast, wo du einen Film mal aufgeschnappt hast und dann feststelltest, ey, da müsste ich eigentlich mehr machen. Ah, ich verkackt. Ich habe jetzt hier Rack stehen, würde dann aber Train to Busan nehmen zum Beispiel.
Ja, ich bin auch erst in Korea gelandet, habe mich dann aber für China entschieden, beziehungsweise Hongkong.
Die 36 Kammern der Shaolin.
Nee, ich habe einen Film, den ich schon ewig gucken wollte, der heißt Drunken Master 2.
Das ist von Jackie Chan, der zweite Teil.
Es gilt als der beste Drunken Master, aber was ich nie so richtig begriffen habe, ist, was gucke ich denn jetzt hier? Denn was ich häufig auf irgendwelchen Streaming-Plattformen oder im DVD-Regal gesehen habe, war Drunken Master. Und ich dachte mal, wo finde ich nur Drunken Master 2? Mhm. Stellt sich aber heraus, der erste Teil der Drunken Master-Reihe, der 1978 kam, wurde in Deutschland unter dem Titel Sie nannten ihn Knochenbrecher vermarktet. Ah. Und der zweite Teil, der wurde dann einfach als Drunken Master 1 verkauft. Sprich, lange Erklärung, wenn ihr auch wie ich, also alle sagen, der beste Jackie Chan Film ist Drunken Master 2, der heißt bei uns aber Drunken Master, also ohne 2. Das habe ich jetzt nur durch die Recherche herausgefunden. Ich wusste, dass es da irgendwie so ein Gewese gibt, aber ich habe mich nie so richtig reingekniet. Jetzt bin ich schlauer, jetzt, weil Drunken Master habe ich schon ganz häufig gesehen. Nee, ich habe ihn noch nie gesehen, ich will ihn gucken.
Hä?
Voll Bock.
Du hast Drunken Master schon häufig gesehen?
Nein, ich habe den ganz häufig auf Plattformen gesehen und habe immer vorbeigescrollt.
Du hast noch nie Drunken Master gesehen?
Nein.
Hätte ich als Kind geguckt.
Aber hast du
dann macht er doch auch mit der Reisschüssel so rum, ne? So, das war auch mit der Reisschüssel und so betrunken.
Nee, das ist, sie nannten ihn Knochenbrecher.
Bist du sicher?
Ja, weil das ist dieser ältere Film, aber es gibt noch einen, der in der Moderne spielt. Das ist Drunken Master 2.
Ja, ja.
Und den will ich unbedingt gucken.
Okay. Ein Film aus dem Jahr, in dem du geboren wurdest.
Habe ich Possession. Das ist ein Horrorfilm, der immer wieder genannt wird.
Der Titel und Horrorfilm.
Isabelle Adjani spielt da mit und die ist da wohl von einem Dämon besessen oder so. Ich weiß gar nicht so viel darüber, aber es ist immer wieder einer, der mir genannt wird von wegen, oh, die musst du gucken, so ein ganz seltsames, der spaltet wohl auch die Gemüter. Von Andrzej Sulawski, gilt als Klassiker, soll jetzt sogar geremaked werden. Ich habe, glaube ich, schon wieder Sidney Sweeneys Namen irgendwie gehört. Da wache ich mittlerweile in Albträumen schon immer so auf und denke so, nein, nicht schon wieder Sidney Sweeney.
Da gucke ich jetzt mal demnächst die Housemaid.
Den will ich auch nochmal gucken.
Ist jetzt im Premium-Video die Tage. Und ich hatte jetzt die Lücke ja geguckt, aber wollte, und das werde ich auch die Tage machen, Rental Family ist inzwischen raus.
Ah, ja.
Bei Disney Plus, und da habe ich so viel Gutes gehört. Was war der andere Film? Rental Family und noch einen guten haben wir am Anfang des Jahres ausgelassen. Wir haben gleich zwei. Ach ja, der Hugh Jackman-Film mit der Gesangsfilm.
Ach so, Sing Song Blue oder Sing Song Blue?
Ja, genau, der ist jetzt weiter. Habe ich gestern gefragt.
Ja.
Ich habe hier Oliver Stones Platoon dann drinne stehen. Das ist 87er.
Habe ich gar nicht dazu gesagt. Ich bin 81 geboren und Possession ist aus 81.
Genau, und 1987 Platoon.
Oh, Platoon, ja, toller Film.
Platoon.
Ich habe auch einen Oliver Stone Film gleich noch.
Bei was?
Jetzt erstmal nicht, denn jetzt kommt erstmal ein Film, der dir von einem Freund oder aus der Familie vorgeschlagen
K-Pop
wurde.
K-Pop Demon Hunters, K-Pop Demon
wollte
Hunters, K-Pop
erst, Demon wollte Hunters. Ich erst nehmen, habe ich aber dann ausgetauscht gegen natürlich Greasy Strangler.
Der Bratfettkiller.
Ja, den hast du hast vor zwei Tagen erst gesagt, hast du den schon geguckt?
Der Bratfettkiller.
Hast du den endlich geguckt?
Hat den Sean David geguckt? Frag ihn mal. Ach nee, doch.
Nee, der guckt keine neuen Filme.
Der ist nicht neu.
Wieso muss ich Sean David fragen?
Jahre alt. Weil der alles guckt anscheinend.
Nee, Daniel Schröckert guckt alles und der hat den.
Ich habe 22 Bahn. Wurde mir immer wieder empfohlen, weil das Buch auch so toll sah vom letzten Jahr.
Aber den hast du doch gar nicht gesehen, oder?
Die Frage ist ja auch ein Film, der dir empfohlen wurde. Den würde ich dann auch sehen. Ich habe nicht alle gesehen. Es gibt hier 3, 4 Filme, die ich nicht gesehen habe.
Ah, okay. Das ist, deine Liste ist da also ein bisschen gemischt. Gut. Ja. Aber ja, ist okay. Ein Film mit einer Farbe im Namen.
Ach so. Ich würde ja, wenn du hättest einen Film genommen, den du kennst, würde ich tippen, du hättest sowas wie Jagd auf Roter Oktober genommen.
Nee.
Aber jetzt musst du den Film, ich habe Blau ist eine warme Farbe und den hast du vielleicht nie gesehen.
Oh, ist das romantisch. Ich habe nicht denselben Film, aber ich habe dieselbe Farbe. Ich habe Blue Velvet von David Lynch genommen aus dem Jahr 76 mit Dennis Hopper. Habe ich auch noch nie gesehen. Soll auch so ein Klassiker sein. Und das war ja noch die Phase, wo er noch nicht diese totalen Mindfucks gedreht hat. Wie zum Beispiel, wie hieß der nochmal? Oh, ich vergesse den.
Hier, kurzes Spiel. Titel mit Farbennamen drin.
Drei Farben Blau, drei Farben Rot, drei Farben Weiß. Das ist die Drei-Farben-Trilogie.
Ach so, dann nehme ich Blue Valentine.
Ja, Jagd auf Roter Oktober.
Black Swan.
Auf der Suche nach dem grünen Diamanten.
Black Widow.
Black Panther.
Smaragdgrün, Rubinrot, Saphirblau.
Was, ach so.
Die Edelstein-Trilogie.
Ja, der Rote Drache.
Was ist denn der Rote Drache?
Der Rote Drache Roter Drache.
Roter
Drache.
Grüne Tomaten.
Grüne Tomaten, geil. The Green Hornet.
Green Book.
Green Lantern.
Yellow Jacket, Yellowstone, das sind alles Yellow Face im Buch.
Yellow Submarine.
Yellow Submarine. Aha. Okay.
The Green Knight.
Das könnte ewig gehen. Was haben wir? Also hier Blau ist eine warme Farbe, sehr berührender Film.
Ja, Blue Velvet.
Dann, was haben wir bei 7?
Einfach ein Klassiker. Am siebten Tag solltet ihr euch einen Klassiker aussuchen. Ich habe einen Klassiker genommen, den ich noch nie gesehen habe, nämlich von 1988 Cinema Paradiso.
Ja.
Ein Film, der das Kino wohl feiert wie kein anderer Film. Hat damals, glaube ich, auch den Oscar für den besten Film in diesem Jahr gewonnen oder zumindest für den Auslandsfilm. Immer wieder gedacht, den muss ich mal gucken, nie die Zeit für genommen.
Das muss man mal nachholen bei Klassikern. Ich habe die 12 Geschworenen da drin stehen.
Ja.
Was einfach so ein toller Film ist, darüber wie ein Einzelner Stress macht.
Gute Beschreibung.
Ein Film, den man schaut, ohne irgendwie Trailer oder Synopsis zu kennen. Dementsprechend habe ich einen drin, den ich nie gesehen habe, eigentlich auch nicht weiß, worum es geht.
Ja?
Natürlich Blond.
Du weißt nicht, worum es in Natürlich Blond gibt. Das steht, das wird doch durchs Cover schon klar.
Keine Ahnung, habe ich auch mal nicht angeguckt. Ist das nicht mit Reese Witherspoon oder so? Ja, wer weiß ich nicht.
Und was ist auf dem Cover?
Sie und sie ist blond bestimmt.
Ja, ach, hast du nie gesehen?
Nein.
Ja, okay, sie spielt eine Anwältin. Eine Anwaltsanwärterin.
Natürlich
Blond. Der ist süß. Ich habe keine Ahnung,
was Natürlich Blond ist.
Ich habe einen Film genommen von Paul Schrader, der, wenn du, ich glaube, die Letterboxd besten Filme aller Zeiten aufmachst, ist der, glaube ich, in den Top Ten. Und ich habe nie davon gehört, weiß gar nicht, worum es geht. Ich habe mir mal ein Bild angeguckt, verstehe noch weniger, worum es geht. Mishima, ein Leben in 4 Kapiteln.
Stimmt, das habe ich auch immer gedacht, der kommt von Fernost, der Film oder so.
Ja, aber ist von Paul Schrader gemacht, der unter anderem den Exorzisten geschrieben hat.
Mishima.
Und den finde ich zum Beispiel auch nicht auf Streamern, aber bin irgendwie total hooked, will den sehen.
Mishima, ja, verstehe ich. Nummer 9 ist Film mit einem Plot-Twist.
Mhm.
Ich habe Lucky Number 11.
Ja, den kennt wirklich nicht so viele.
Ja, der war auch nur ein Heimkino-Start. Der lief nie im Kino.
Josh Hartnett ist ein, was ist er? Ist kein Killer, sondern doch. Was war denn das?
Können Sie mal einfach, wir reden nicht darüber.
Okay, ich weiß
es
nicht.
Das ist sehr essentiell.
Ist ja nicht der, Plot.
Mann, es geht um Twist-Film. Hör auf jetzt. Also nein.
Ich habe mich gerade gefragt, worum es geht.
Ja, das kannst du auch machen, aber nicht.
Ich habe einen Film namens Session 9. Der ist 2001 erschienen und ich habe mal die Plotbeschreibung, weil auch der wird mir immer wieder von Horrorfans empfohlen als kleiner Geheimtipp. Die Spannungen innerhalb einer Asbestsäuberungsmannschaft steigen, während sie in einer verlassenen Nervenklinik mit einer schrecklichen Vergangenheit arbeitet, die zurückzukehren scheint. Sagt mir gar nichts, klingt auch.
Bestimmt in den Wänden irgendein Leichnam drin.
Keine Ahnung, ja, und der spukt dann rum, aber mir wird immer wieder gesagt, der sei total spannend, guck den mal. Am 9. Tag mache ich das dann vielleicht.
Okay, am 10. Tag ein Film, der kürzer als 90 Minuten ist.
Ich habe jetzt, wo ich bei den Jungs war, haben wir über Zeichentrickfilme gesprochen und da fiel ein Name von einem Disney-Film, den ich nie gesehen habe und alle so, was? Den hast du nicht gesehen? Aristocats?
Du hast Aristocats nicht gesehen?
Ja, genau, dieselbe Reaktion. Ich habe Aristocats nie gesehen, deswegen würde ich den gerne mal nachholen.
Aristocats.
Ich habe auch Cap and Kappa. Nee, wie hieß denn der andere? Oliver und Co. habe ich auch nicht gesehen.
Oliver und Co. Ja, sagt man nicht viel.
Der kam ein bisschen später. Ja, was hast denn du?
Ein bisschen später, Aristocats, glaube ich, gefühlt aus den 50ern.
Nee, war der nicht
aus den 90ern, sah der schon alt aus, fand ich.
Ja?
Ich habe die letzten Glühwürmchen.
Ja, der ist toll.
Das ist krass. Der ist hochtraurig.
Mhm.
So, und auf der 11 ist ein Film, der länger als 2,5 Stunden geht.
Lawrence von Arabien, nie gesehen.
Ich auch nie gesehen.
Du sitzt dich jedes Mal da und denkst so, habe ich da jetzt die Muße für, mir den anzugucken?
Ich habe natürlich Herr der Ringe 3, aber ich würde es dann tauschen gegen Vom Winde verweht.
Ja, habe ich auch nie komplett geguckt.
Ich habe es, glaube ich, meine Mutter fand das toll. Und dementsprechend hat es mich nicht interessiert, als ich klein war.
Ja.
Biopic auf der 12.
Ne, oder a movie based on a true story. Also nicht ein Biopic, also
auf einer wahren.
Da habe ich meinen Oliver Stone-Film, nämlich 1986 hat er mit James Woods gedreht. Da spielt er einen Journalisten, der dann in Mittelamerika in so eine Revolution hineingerät. Der Film heißt Salvador.
Salvador.
Ja, auf dem Cover sieht man ihn mit so einem Fotoapparat und der soll gut sein. Und Oliver Stone hat immer so politisch aufgeladenes Thriller-Kino gemacht, deswegen den wollte ich immer mal nachholen.
Der hat auch Stanley Kubrick abgefuckt. Mhm. Ich habe da The Wolf of Wall Street drin. Mhm. Wie heißt er? Jordan Belfort. Auf der 13, wo man erst den Soundtrack hört.
Ja, am 13. Tag muss man zuerst den Soundtrack
hören. Das ist natürlich David. David würde meine Antwort hassen und selbst wusste er nicht, was er...
Ja, nee, ich habe das relativ schnell gewusst, weil also ich habe die Aufgabe so verstanden, dass man, weil hier steht, listen to the soundtrack first. Und ich habe das so interpretiert, dass es ein Film ist, den ich nie gesehen habe, aber bei dem ich den Soundtrack kenne. Und das ist bei Purple Rain so, der Prince-Film. Ich weiß, ich habe mich da immer gefragt, wie gut ist wohl der Film, weil auch Prince ja nun kein ausgebildeter Schauspieler ist, aber irgendwie habe ich da Bock, den würde ich mir tatsächlich mal angucken.
Ja, das ist jetzt hier voll, ich habe La La Land da stehen, weil ich das einfach so gern höre und liebe und einfach voll drin bin. Und
aber hörst du das auch so privat?
Ja, ja. Ja, schon ab und an, ab und an. Am 14. Tag geht es um einen animierten Film. Ich wollte David Fassbender reinwürgen und Coco schreiben, aber habe Ratatouille genommen, weil Ratatouille wirklich mein Lieblingsfilm ist.
Bea hat gestern was Geiles erzählt.
Was denn?
Die war bei was, das nennt sich Movie.
Also Essen und Film.
Essen und Film. Und sie war, das ist so eine Veranstaltung, die, ich glaube, die toolt. Auf jeden Fall hat sie...
Ach doch, ich kenne, das war, letztes Jahr war da Werbung für, man isst Essen, was im Film vorkommt.
Exakt. Und sie haben Ratatouille geguckt und sie meinte, da kam dann tatsächlich ein Ratatouille und so Speisen, die genau in dem Moment dann auch auf der Leinwand zu sehen sind. Und sie meinte, das ist so geil, weil du erst bist du so ein bisschen beschäftigt, weil ständig Gänge nachgereicht werden und du guckst dann immer aufs Essen und gar nicht auf den Film. Aber irgendwann war sie so im Film drin und dachte dann jedes Mal in so einer Szene wie, oh, das hätte ich jetzt auch gern. Und dann kam das genau in dem Moment. Wie cool. Ich habe gesagt, wenn das nächste Mal ist, will ich auf jeden Fall dabei sein.
Eine sinnliche Erfahrung. Ja. Ratatouille, was hast du da?
Ich habe Perfect Blue von Satoshi Kon. Ist ein Anime, der hat sowas wie Paprika gemacht und einen von mir sehr verehrten Film, nämlich Tokyo Godfathers. Und Perfect Blue ist so ein bisschen die Blue-Pause für Requiem for a Dream gewesen. Da hat Darren Aronofsky sich ganz viele Bilder von angeguckt. Ist auch wieder so ein verkopfter Anime, den ich nie gefunden habe, der einfach nicht auf den Streamern aufschlägt. Und da kann ich berichten, der kommt 26.05., kommt er wieder ins Kino und zwar in 4K.
Das ist ein geiles Datum.
Da werde ich ihn mir anschauen. Ja, 26.05., was da wohl los ist an dem Tag.
Ein Genre, das ihr für gewöhnlich
meidet
am 15. Tag.
Ich habe natürlich ein Musical gewählt.
Ich habe eiskalt Bloodsport
reingeschrieben. Oh nein. Ja, da würde jetzt, wenn jetzt Sean David hier wäre, würde er zerfallen in ganz viele kleine Stücke. Ich habe Musical gewählt.
Und
aber
was genommen?
Grease. Nee, ab Hinter dem Rampenlicht, All That Jazz heißt der im Original. Den habe ich deswegen gewählt, weil, kennst du dieses Letterboxd Four Favorites? Dieses Format, was es auch auf YouTube mittlerweile gibt.
Wo sie immer so die Leute fragen.
Genau, die aber so nicht die Leute, sondern wirklich Hochkaräter, Schauspieler.
Sind auch nur Leute.
Ja, für mich nicht, Robert. Okay. Ich bewundere die alle und die nennen in, also ich würde sagen, 30% aller Fälle fallen so Sachen wie All That Jazz oder wie Paris, Texas von Wim Wenders. Und da habe ich mir jetzt angewöhnt, einfach diese Filme gucken zu wollen, die nennen, weil ich habe von dem noch nie gehört. Roy Scheider spielt damit. Es ist so ein Einblick hinter die Kulissen einer Broadway-Produktion. Hinter dem Rampenlicht von 79.
Am 16. Tag geht es um einen Film, der älter als 1970 ist.
Ich habe Wer die Nachtigall stört.
Oh.
1962, Gregory Peck spielt dann einen Rechtsanwalt, der verteidigt einen Schwarzen während der Depression. Der soll jemanden vergewaltigt haben und deswegen eigentlich ich, so wie ich es gelesen habe, zu Recht verurteilt werden, aber er muss ihn ja verteidigen und da kommt auch seine Familie in Gefahr.
Da geht es dann auch den inneren Konflikt.
Legendärer Klassiker wohl und den habe ich nie gesehen.
Ich habe das Dschungelbuch.
Ja. Das Original oder das Remake?
Na, diese Disney-Ding mit Baloo halt.
Ja, aber es gab ja auch ein Remake.
Du meinst den von Andy Serkis, den Kran? Nein,
was meinst
du
denn? Es gab doch einen von Jon Favreau, der richtig erfolgreich war, dieses animierte Ding. Und dann gab es nochmal Mowgli, glaube ich, hieß der von Andy Serkis. Aber ja. Ich meine das...
ich meine das aus... Vor,
hast du schon
wieder
vergessen,
die Aufgabe ist von 1970. Die Aufgabe ist doch klar. Das ist ja klar, das ist der.
Ah ja, ich bin wieder bekloppt. Sorry.
Am 17. Tag ein Film, der nur aus einem Wort besteht.
Sag.
Hör.
Ja, hör. Hab ich
zum Beispiel, nur einmal gesehen.
Den habe ich nie gesehen.
Und der ist so gut. Ich habe nur einmal gesehen. Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson.
Habe ich nie geguckt, muss ich mal machen.
Ja, hör ist super. Hör ist wirklich super.
Ich habe Ran von Akira Kurosawa, 1985. Soll unglaublich tolle Bilder haben. Will ich mal gucken, endlich.
Dann ein Film, der eine Nummer im Titel hat am 18. Tag.
Jetzt.
Ja, das ist bei mir Guilty Pleasure. Ich mag ja Zimmer 1408 gerne. Der ist wird nicht wirklich geschätzt, aber ich sehe John Cusack gerne und man sieht ihn ja so gut wie nie mehr in den letzten Jahren. Und John Cusack mochte ich immer.
Ja, der hat sich auf den Karriere-Elefantenfriedhof zurückgezogen. Ich habe einen Film, den ich noch nie gesehen habe. Ich hatte nach Filmen geguckt mit Nummern und da ist er gleich auf dem ersten Platz und ich dachte, ja, 00 Schneider, Jagd auf Nihil Baxter von 1994 wäre mein Film. Hand of Blood liebt diese Scheiße, ja. Alles mit Helge Schneider. Und 00 Schneider, ich habe vorhin mir mal einen kurzen Clip angeguckt, wo Nihil Baxter zum Arzt geht und es ist direkt wieder so absurd. So irgendwann rutscht er aus dem Teebeutel aus und alles, was er sagt, ist natürlich improvisiert. Aber herrlich dämlich, den möchte ich mal gucken.
00 Schneider.
Jagd auf Nihil Baxter.
Am 19. Tag im Sommerloch, Leute, könnt ihr einen Film schauen, der in nur einer Location stattfindet. Und da haben wir ja schon viel diskutiert, was überhaupt eine Location ist. Aber ich habe natürlich ganz klar genommen, der Gott des Gemetzels, den David immer noch nicht gesehen hat.
Ja.
Eigentlich könnte es die Antwort für uns beide sein.
Das könnte eigentlich, genau. Ich habe mich aber für einen anderen Film entschieden, nämlich für The Bullet Train. Nicht zu verwechseln mit Bullet Train. Der stammt nämlich aus dem Jahr 75 aus Japan, heißt bei uns auch manchmal Panik im Tokyo Express und ist tatsächlich die Vorlage zu Speed.
Ja, stimmt, das weiß ich.
Da fährt so ein japanischer Bullet Train los und dann ruft jemand an und sagt, wenn dieser Zug über 80 Meilen pro Stunde fährt, dann wird die Bombe scharf. Und den Rest könnt ihr euch selbst zusammenreimen, wenn er unter 80 fährt. Was passiert dann, Robert?
Explosion.
So. Und den habe ich nie geguckt. Tatsächlich basiert der Bullet Train nicht, also es ist kein Remake gewesen, weil es eine völlig andere Geschichte ist, sondern eigentlich könnte man Speed als Remake von Bullet Train eher ansehen.
Ja. Am 20. Tag ein Film, dessen Bösewicht erinnerungswürdig ist.
Da habe ich Die Nacht des Jägers, den haben wir neulich schon mal in den Raum gestellt, als Klassiker, den wir uns vielleicht zusammen angucken könnten. Der soll ja eines der wegweisenden Meisterwerke sein und ich weiß nicht warum und das möchte ich gerne mal für mich klären.
Ich habe da Leon der Profi, wegen Gary Oldman, der wahnsinnig unberechenbar ist in dem Film.
Ja. Wusstest du, dass er dieses, als er gefragt wird, hol die Kollegen.
Oh, dass er schreit.
Ja, so, everyone. Er hat das im Interview mal erzählt, das ist wohl ein Joke-Take gewesen. Also er hatte das wohl so häufig gemacht, dass er irgendwann unangekündigt das gemacht hat und Luc Besson hat das gesehen und gemeint, irgendwie geil, behalte ich drin. Also eines dieser typischen Warnunfall ist dann trotzdem zu einem Klassiker geworden.
Ja, wusste ich.
Wusstest du, ja, weiß ich doch.
Tag 21, ein Feel-Good-Movie. Woher weißt du denn das, wenn du den noch nicht gesehen hast, dass das ein Feel-Good-Movie sein wird?
Ja, unter anderem, meine Frau sagt immer, guck den, der ist absolut Feel-Good. Ich empfehle ja normalerweise Miss Sunshine, wie heißt der nochmal?
Little Miss Sunshine.
Captain Fantastic, habe ich nie geguckt.
Ja, was?
Nie gesehen, nee.
Das ist aber kein Feel-Good-Film.
Ist der kein Feel-Good-Film? Kali sagt immer, es ist ein Feel-Good-Film.
Na, die Familie mit ihren Kindern in der Wildnis leben.
Ja. Und dann passiert etwas, was nicht so viel gut ist, aber dann gehen sie in die Stadt und das fühlt sich wohl viel gut an, meinte Carly. Nein?
Also,
ja.
Der ist so viel gut wie Into the Wild viel gut ist oder The Road viel gut.
Echt jetzt?
The Road? Nein, so schlimm nicht. Aber also, den habe ich eher als ein schönes Drama, aber viel gut.
Ja? Oh nein.
Also würde ich, sag jetzt nicht.
Was hattest du?
Ich habe tatsächlich Liebe.
Ja.
Den mag ich einfach sehr gerne.
Ja, der ist jedes Jahr. Ey, dann nehme ich als meinen Platz einfach Little Miss Sunshine. Den habe ich aber schon mal empfohlen.
Tag 22, guck mal, muss ja automatisch sein, ein random gewählter Film von der Watchlist. Wobei ich den auch schon gesehen habe, aber ich habe nach Apex gedacht, oh, den muss ich mal wieder gucken. Crocodile Dundee.
Crocodile Dundee. Ja. Ist es das, wo er sagt so,
Paul Hogan.
This is an, you call that a knife?
Ja, das ist ein Messer. Aber das ist im zweiten Teil.
Im ersten Teil,
weil sie die Wasserflasche auffüllen, dann kommt das Krokodil und zerrt an der Wasserflasche und er kommt angesprungen und steckt ihm das Messer.
Die habe ich damals im Kino geguckt sogar, genauso wie die, wobei die war ein bisschen früher, die kennst du die Götter müssen verrückt sein Filme?
Ja, wo die Glasflasche da landet, der Colaflasche und dann. Und Crocodile Dundee, im zweiten Teil nimmt er doch auch, als der Dieb da abhaut, die Konservendose und wirft die ihm auf den Kopf und dann fällt er dann hin.
Boah, das ist ja, bei mir. Ich habe den Anfang der 90er das letzte Mal gesehen, nie wieder geguckt.
Ja, ich habe richtig Bock, Crocodile Dundee noch zu
Kennst
gucken.
Du Quigley, der Australier?
Quigley, der Australier, klingt wie ein Pornoname.
Nee, es ist mit Tom Selleck. Da wird er von Alan Rickman, der hat so eine Farm in Australien und sagt so, ey, komm mal vorbei, ich brauche, hier sind ein paar Kojoten. Und stellt sich aber raus, er soll gar nicht auf Kojoten schießen, er ist nämlich der beste Schütze der Welt. Und das zeigt er dann, weil er über 1000 Kilometer einen Eimer umschießen kann. Und den liebe ich auch voll.
Die Erdkrümmung sagt nein.
Ich sag aber mehrfach jetzt schon, nee, es ist doch eine flache Erde. Das zeigt es doch wieder. Wissen wir doch wohl jetzt alle. Oh. Dank Quigley der Australier. Ah. Ich habe einen Film von meiner Watchlist genommen, nämlich Der Clou oder The Sting. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, als Robert Redford gestorben ist. Mit Paul Newman hat er sich nochmal zusammengetan. Spielen sie wieder zwei charmante Bösewichte und da... Muss ich immer an uns denken.
Die Spur ist der Clou. Kennst du das noch aus Don't Know Jack, dem Computerspiel?
Ja, nein.
Und immer denk dran, die Spur ist... So, am 23. Tag, a movie from an actor you like. Ein Film von oder mit einem Schauspieler oder Schauspielerin, den du magst.
Ich habe Anthony Hopkins genommen,
ja,
weil ich gerade drüber gesprochen habe und ganz vieles von dem noch nicht gesehen habe. Und einer der Filme, die ich mit ihm nicht kenne...
Das, wo er Dings ist, wo er hier Maler ist.
Maler?
Picasso. Nee, er ist nicht Picasso, er ist...
Nee.
Doch, Picasso.
Ja?
Surviving Picasso.
Ah, wusste ich nicht.
Klar, er ist Picasso.
Okay. Ich meine, die Brücke von Arnhem habe ich noch nicht gesehen.
Habe ich auch ja nicht gesehen. Mhm. Und den war auch nicht so einfach zu kriegen auf den Streamern wieder.
Ja, ja, will ich mir angucken. Und am Tag 24 wird dann gesagt, noch ein Film mit dem gleichen Schauspieler.
Ja, ich habe jetzt doppelt übrigens Fight Club und 7 da drin, weil ich irgendwie quasi voll auf Brad Pitt und diese beiden Filme.
Ich habe dann noch die Bounty genommen. Den habe ich jetzt gerade auch in meinem Mel Gibson-Video vorgestellt.
Die Meuterei auf der Bounty, oder?
Der heißt bei uns nur die Bounty und im Original auch nur The Bounty. Aber es ist basiert auf die Meuterei der Bounty mit Mel Gibson in einer der Rollen. Liam Neeson ist, glaube ich, auch wieder ganz jung mit dabei. Den habe ich.
Ein Film mit einem tollen Soundtrack am 25. Tag.
Habe ich Jenseits von Afrika.
Wieder
mit Meryl Streep. Von John Barry. John Barry hat so tolle Musik gemacht, wie zum Beispiel für Der mit dem Wolf tanzt. Oder aber auch Ein unmoralisches Angebot. Habe ich auch geliebt, den Soundtrack.
Der Richard Gere, ne?
Ja, und der Jenseits von Afrika Soundtrack, der ist auch so toll. Und ich habe den Film nie gesehen. Auch mit Robert Redford.
Ich habe König der Löwen.
Okay. Hast du ja richtig Mühe gestern gegeben.
Ich habe das zu Hause durchperformt. Was soll ich machen? Das steht da, ich habe zuletzt für meine Kleine das ganze Hörbuch durchperformt und jeden Song mitgesungen.
Ja.
Bei welchem anderen Film kann ich jedes Wort mitsingen, jede Melodie mitmachen? War kürzlich noch dieser Comedian überall in den Nachrichten, der dann verklagt worden ist. König der Löwen ist und bleibt groß.
Ja.
Da habe ich mir nicht Mühe gegeben, ich war einfach ehrlich.
Ja,
ich wollte nicht intellektuell daherkommen, wie du. Was mir einfällt und nicht mal in der fünften Ecke noch kurz gewühlt.
Ich dachte so,
um meinen Wert in der Öffentlichkeit nicht zu mindern.
Naja, wir hatten ja gestern gesagt, wir machen das, um den Zuhörern und Zuhörerinnen Tipps mitzugeben. Ja,
aber es gibt, weißt du, wie viele Leute, die einfach König der Löwen nie gesehen haben, weil die 25 sind und der Film 6 Jahre vor der Geburt kam, nur weil wir so alt sind?
Ja.
Also viele Leute König der Löwen nicht gesehen haben, ist irre.
Bestimmt super viele. Meldet euch bei uns, falls ihr zu der verschwindend geringen Gruppe gehört. Tag 26. Ein Remake oder ein Reboot?
Ich habe Papillon genommen. Mit Charlie Hunnam.
Ja.
Weil den hat fast keiner gesehen und ich finde, er ist gut geworden für den Remake.
Der ist ein toller Geheimtipp,
ja.
Finde ich auch so. Ich mag das Original. Aber
kann man nochmal kurz das wirken lassen, was du gerade vorher gesagt hast über meine Faulheit?
Ich habe nicht über deine Faulheit gesprochen.
Kontrast dazu.
Ich habe nur gedacht, so bei einigen. Ich habe da Ben-Hur. Ben-Hur von 59 mit Charlton Heston ist ein Remake. Den Film gab es schon mal 1929 in ganz miesem Krippel.
Super verkopft.
Und ich habe diesen Ben-Hur also den alle kennen, nie gesehen. Das nochmalige Remake, wann war das? 2011 oder so rauskam?
Nee, in meinem Kopf ist alles immer erst 3 Jahre her und dann sind es doch 12. Könnte schon sein, dass du recht hast.
Der war ganz schlimm.
Der war übel.
Aber das Original würde ich mir gerne mal angucken.
Am 27. Tag ein Film, der so schlecht ist,
dass er wieder gut ist. Was hast du da?
Ricky Bobby.
Aber der gilt eigentlich gar nicht so zu diesen Filmen, die immer verrissen werden, oder?
Klar, Ricky Bobby.
Ja, von mir. Aber so.
Nein, jeder Mensch, der einigermaßen normal gerade ausgehen kann, findet den Kacke. Ricky Bobby ist doch totaler gequälter Scheiß, aber deswegen halt so cool. Bei Anchorman ist es noch so okay, das ist halt wirklich lustig, aber Ricky Bobby ist eigentlich wirklich nur strunzdumm.
Also wie du ja meine Leidenschaften mittlerweile auch schon kennst, wenn ich auf Amazon bin, es ist ja manchmal wirklich der Titel, wie neulich bei Cosmo Killer, sie fressen alles. Ja. Und ich habe vorhin eine Liste mir mal angeschaut, ich habe sofort gemerkt, ich krieg Bock. So, was sind die schlechtesten,
darf ich den Titelvorschlag machen, der mir einfällt?
Ja.
Auch wenn er nicht geht. Würdest du sofort einen Film anklicken, der heißt Roundhouse, der Kick deines Lebens? Da hörst du das sofort.
Das ist mir noch nicht matschig genug. Das müsste sowas wie der Roundhouse-Koloss.
Ach so, du brauchst wirklich so Stereotypen. Du brauchst auch so.
Ja, ich habe vorhin so, okay, sein Hass ist stärker als Gefängnismauern, hieß ein Film.
Was ist The Roundhouse Killer 360?
Aber Roundhouse, ich habe mich für einen Film entschieden, habe ich noch nie von gehört, aber da ist der Titel auch direkt interessant. Murat, ein Kung-Fu-Türke, rettet die Welt. Aus dem Jahr 1982 dachte ich so, ein Kung-Fu-Türke, der Murat heißt und der rettet dann auch noch die Welt? Den muss ich sehen. Und ich habe Bilder davon gesehen, da haben die Leute zum Teil so Power Rangers-Rüstungen an.
Oh.
Das klingt nach absolutem Superschrott.
Ich finde, du sollst Velocipastor schauen.
Ja, aber der ist so neu. Ich mag ja diese alten Filme dann noch dafür, dass sie so richtig schäbig sind.
Ich schwöre, der sieht nicht neu aus.
Ja, okay.
Am 28. Tag einen Film schauen, rewatchen, den du schon kennst. So, da konntest du jetzt keinen nehmen, den du nicht kanntest.
Wir sind gestern aus dem Kino gekommen und ich meinte so, what? Der läuft jetzt hier bei uns hier im Zoopalast, läuft nämlich Moonwalker jetzt. Die Leute, also das Zoopalast macht es sehr clever, die sagen, die Leute sind so Michael-Hype, dann bieten wir ihm doch noch den einen anderen Film mit Michael Jackson und von Michael Jackson, nämlich Moonwalker. Und ich hatte direkt Bock, weil ja, ich nie im Kino gesehen. Das würde ich mir anschauen.
Okay, das kannst du tun. Ich würde Jurassic Park jederzeit nochmal gucken. Ja, Mann, tut mir leid.
Hast du doch jedes zweite Jahr.
Nein, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Nein,
nee, ich meine,
das richtige Jurassic Park ist sowas ganz anderes.
Ja, was ist denn da anders als in den neuen Filmen?
Alles.
Ja, ey, es ist doch immer diese eine Szene, wo so, oh, guck mal da oben.
Nein. Die beste Szene ist, wie er mit dem Kopf beim Triceratops drauf ist und das Atmen hört.
Ja, gut, das kann man nie wieder zurückholen.
Oder wie ich als Kind Angst hatte, wirklich, als er ihm klar macht, aber sie haben solche Krallen und sie schneiden sich hier und hier. Weil ich halt auch so ein Junge war.
Ja, ja.
Und wollte dann cool sein.
Ja, das kann man aber auch nicht mehr zurückholen.
Oder auch der Transport in der Spraydose. Mein Leben lang gucke ich eine Spraydose an und denke so, da könnte man gekühlte Dinge drin transportieren. Oder Spuckdino. Wie heißt du? Du weißt immer, wie der heißt.
Ja, na, Spukosaurus
oder so. Und es bleibt immer der Spuckdino.
Ja.
Bei jeder Mücke frage ich mich, wenn die jetzt im Harz festklebt, können sie in der Zukunft uns reproduzieren? Für das ist Macht mehr.
Boah, wenn sie dich dann klonen.
So, das war meine Antwort auf deine Frage, was an dem anders sei. Der ist völlig anders.
Stell dir mal vor, es gab den Dritten Weltkrieg oder eine Superflut und dann überlebt, was er sich
Amöben. Ich hoffe, dass diese ganz schlecht altert. Nee, sehr gut, ich weiß nicht. Nicht alter, dass es passiert.
Und dann kommt eine Mücke in den Harz und dann diese zukünftige Gesellschaft aus Kakerlaken oder so, die klonen dann dich. Und dann dreht jemand einen Film.
Ich bin der Kakerlakengott.
Jurassic Robi.
Joby.
Ja.
Jurassic Movie Bob.
Und überleg dir das mal. Jurassic Movie Bob, genau. Und dann dein erstes Wort ist, hallo, herzlich willkommen zu DVD-Kritik. So, Tag 29.
Ein Film, der von Kritikern sehr geschätzt wird.
Da habe ich gesprengte Ketten genommen.
Gesprengte
Ketten mit Charles Bronson. Er hat schon so einen Männernamen, also heißen Leute, die einfach übelste Haare auf der Brust haben.
Ich auch
Charles Bronson und Steve McQueen. Und die brechen aus dem Gefängnis aus.
Ah, klingt auch wie so.
Und die werfen die Haare von Charles Bronson über die Gefängnismauer und an den klettern.
Das geht so für alles, was so viel ist. Das ist auch ein sehr voluminöser Stuhlgang. Charles Bronson.
Ich gehe mal einen Bronson auf der Toilette abledern.
Nee, das ist eher so danach eine Erkenntnis. Oh, das war jetzt aber ein Bronson. Das ist nichts, was auch vorher war.
Gut, ja, also gesprengte Ketten.
Ich habe da The Favorite. Den finde ich ja nicht gut. Nee? Und alle finden ihn immer toll. Ja. Und ich sage so, muss ich eigentlich noch mal rausfinden, was dabei, ob die anderen falsch sind oder was bei mir. Ja.
An Tag 30, da können wir euch jetzt leider keinen Tipp mitgeben, denn da sollt ihr dann für euch ja den Lieblingsfilm aus dieser Challenge nochmal gucken, was ich ein bisschen lame finde, aber okay. Ich habe mir die Challenge auch nicht ausgedacht, aber damit sind wir jetzt durch. Es sei denn, der Monat hat 31 Tage, dann werdet ihr um einen betrogen.
So.
Aber soweit hat der Typ auf Letterboxd, der das veröffentlicht hat, natürlich nicht gedacht, weil er nie so gut vorbereitet ist.
Damit haben wir irgendwie, obwohl wir das Gefühl hatten, wir haben heute nichts zum Reden, 90 Minuten geredet.
Vielleicht habt ihr jetzt ein paar Filme gehört. Ne? Bei mir habt ihr natürlich die Hochkaräter gehört, bei Robert mal wieder
den erfolgreichen Schmutz.
den erfolgreichen Schmutz. Bowie, hattest du auch Spaß?
Ja.
Hattest du Spaß? Nee, so. Bowie hat gerade gegähnt.
Für Bowie machen wir nächstes Mal tolle Hundefilme. Können wir rund um Alaska dann noch.
Haben wir nicht schon mal über Hunde gesprochen?
Ja, ne? Für heute reicht's auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Lass euch gut gehen.
Tschüss.